Also die gute Nachricht ist, das war jetzt das letzte lange Wochenende auch für NRW.
Das ist eine gute Nachricht. Warum ist das eine gute Nachricht?
Ja, weil wir es dann vielleicht nochmal schaffen, diesen Podcast auch mal pünktlich zu veröffentlichen.
Ja, pünktlich. Also die Leute erwarten uns pünktlich. Am Anfang der Woche.
So. Grob. Ich glaube, es steht irgendwo in der Beschreibung dieses Podcasts, jede Woche eine neue Folge am Montag um 17:01.
Ja, das ist dann, wenn eine Serie gerade läuft. Dann auf jeden Fall, dann immer 17:01.
Ist das Laziness, die sich hier einschleicht? Oh, keine Serie. Ich weiß auch nicht. Ach, ein Podcast.
Kommt gestern war es 53 Grad ungefähr. Also, dass sich dann Laziness einschleicht, ist jetzt nicht so völlig unverständlich. So.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich.
Aber heute ist kühler und heute wollen wir ja ein bisschen Service-Dienstleistungen machen hier. Ne?
Wir machen eine Service-Dienstleistung. Wir sind ein einsteigerfreundlicher Einsteiger-Podcast und steigen jetzt gleich mal ein.
Ja, tüt, einsteigen bitte.
Oh Gott.
Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek.
Ganz wehmütig, wenn ich das höre.
Ich auch.
Schöne Melancholei.
Nee, Melancholie haben wir doch nicht.
Nein. Aber es war eine schöne Zeit damals mit Discovery. Schön, das jetzt hier nochmal zu hören. Ich habe die Gelegenheit einfach mal genutzt und habe diesen Knopf gedrückt. Und wenn man diesen Knopf drückt, dann passiert zwangsläufig das, dass der Podcast startet. Und damit herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel zu einem einsteigerfreundlichen Einsteiger-Podcast. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid, liebe Einsteigerinnen und Einsteiger.
Ich komme hier, seit du dieses Einsteigerbild benutzt hast, komme ich mir so ein bisschen vor wie ein Lokführer. Und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, ob ich streiken sollte.
Ja, grundsätzlich erstmal streiken, dann orientieren. Finde ich gut. Wir haben schon viel zu lange nicht mehr über Es wäre schön, wenn die Weltlage es nochmal zulassen würde, wenn wir über Lokführerstreiks reden. So, also was Triviales, sowas. Wir wollen einfach nur ein bisschen mehr Geld.
Es hat ja, die Welt hat das ja letzte Woche versucht. Ne? So, es gab ein Sommerlochtier. Ne? In Sachsen-Anhalt ist irgendwie irgendein Löwe ausgebrochen oder Puma oder sowas. Ne?
Ja, es war irgendeine Katze, eine Großkatze.
Genau, ja. Und da habe ich gedacht, oh, ein Sommerlochtier. Schade, kein Sommerloch. Ja. Sonst hätte dieses Tier wirklich mehr Chance gehabt, finde ich.
Aber ist das nicht schon erschossen worden oder sowas? Nee, da war doch irgendwas. Da wurde eingefangen oder das ist auf jeden Fall weg. Das war relativ schnell weg. Ich auch nicht so richtig.
Letzte Woche haben sie einen Wels erschossen.
Ach, das war's. Genau, der Wels wurde erschossen. Der hat Leute angeknabbert.
Genau. Ein 2 Meter großer Wels hat in Bayern irgendwelche Leute angeknabbert. Ich kann's verstehen. Ich würde es auch machen. Aber
der ist ja auch so groß wie du. Ein 2 Meter großer Wels. Stell dir das mal vor.
Die sind riesig, diese Wälse.
Ja, du bist ja auch ungefähr 2 Meter groß.
Ich bin auch ungefähr 2 Meter groß und kann auch gut schwimmen.
Gut, Leute an Knabbern, darüber reden wir jetzt nicht.
So, wir machen den Sommerloch-Podcast angefühlt. Das ist schön. So.
Ja, es ist mir auch noch nicht so vollständig klar, was wir heute machen. Also wir blicken so ein bisschen zurück auf das, was wir letzte Woche gemacht haben und setzen da ein Stück weit an.
Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir in der letzten Woche zwar so einen Strange New Worlds Podcast gemacht haben, aber als wir am Anfang so ein bisschen über diese Probleme von Strange New Worlds und von Star Trek allgemein gesprochen haben, das war in Ansätzen schon ein bisschen nerdig, ja. Glaube ich.
Hast du nochmal reingehört?
Ja, ich habe nochmal reingehört.
Hast du dich abgehängt gefühlt?
Ich habe vor allen Dingen gedacht, also so ein richtiger Nerd-Podcast wollten wir ja niemals sein.
Nee. Hm?
Das hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass ich seit 7 Jahren meine Wochenenden irgendwie komplett in Star Trek verbringe und deswegen, dann bietet sich das so an, da irgendwie auch sich so Trüffelschwein-mäßig, das haben wir am Anfang immer genannt, ne?
Trüffelschwein, das Trüffelschwein, ja. Wieder zu
sich da immer mehr reinzusuchen. Aber ich finde, wir müssen da noch ein bisschen einsteigerfreundlich sein und deswegen vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie das denn überhaupt passiert ist, so mit Star Trek und warum, was jetzt eigentlich das große Problem ist. Das heißt, ich würde das gleich nochmal ein bisschen aufrollen.
Ja. Aber wir nehmen die Metaperspektive ein, schauen quasi wie ein Vogel von oben auf das Ganze, ja.
Aber ein hungriger Vogel. Hast du den hungrigen Vogel auch?
Das war doch der hungrige Vogel, oder? Weil, also das war der hungrige Vogel, das andere ist der eher paarungswillige Vogel.
Das ist der paarungswillige Vogel.
Ja.
So, das ist jetzt auch wieder schon nicht einsteigerfreundlich.
Das ist nicht einsteigerfreundlich, ja.
Das sind beides Vögel.
Obacht, ja. Obacht. Ja? Genau, es sind beides Vögel aus einer Star Trek-Serie. Kann man schon mal festhalten. Richtig.
Beides Vögel aus Lower Decks, die in unterschiedlichen Episoden vorgekommen sind. Nämlich der paarungswillige Vogel in ein Mathematically Perfect Redemption.
Echt, das war die Folge mit Peanut Hamper, ne?
Genau, Peanut Hamper auf dem Vogelplaneten. Und die andere habe ich vergessen, welche Folge das war, aber das war irgendwas mit hungrigen Vögeln, die nichts zu essen bekommen auf irgendeinem Planeten.
Das war doch auch irgendwas, da gab es doch nicht eine Gerichtsverhandlung? Ich erinnere mich irgendwie dunkel an eine Gerichtsverhandlung.
Das kann gut sein. Naja, aber da wollten wir nicht hin. Wir wollten vor allen Dingen mal hören, was ihr denn noch so für Fragen habt jetzt nach diesem ganzen Schissel, den wir da letzte Woche gemacht haben, richtig?
Und da gibt es doch tatsächlich einige wichtige Fragen und Irritationen und Fragezeichen und wir können mal von hinten aufräumen und haben erfreulicherweise nochmal, jetzt wo wir auch bald eine Folge mit Telefon vor uns haben bei Strange New Worlds,
stimmt,
eine Anrufbeantworter-Nachricht bekommen, unser völlig verwaister und verstaubter Anrufbeantworter.
02291 UKTA-UK2 ist auch nicht einsteigerfreundlich. Warum heißt es UKTA-UK2? Was soll
das? Hast du dir irgendwann mal überlegt? Aber das hat was mit T9 zu tun. Auch niemand kennt mehr T9 aus unserer Zielgruppe. Die sind nämlich alle 22.
Unsere Zielgruppe, die sind mit Snake aufgewachsen.
Die haben T9 auf dem Oberarm tätowiert.
Auf ihren Nokia-Prügeln. So. Okay, genau.
Also UKTA-UK2 ist die Zahlenkombination. Kriegst du die Zahlen noch zusammen?
Das ist 8, 5, 8, 5,
2.
Aha. 2. Nee. UK. Moment mal, ich tippe es einfach mit. 8, 5, UK. Ta. UK 2, so. 8582, 852, so.
Das ist unser Discovery Panel Anrufbeantworter, der nimmt jederzeit rund um die Uhr eure Nachrichten entgegen. Und es gibt Menschen, die uns schon länger hören und das wissen, dass es diesen Anrufbeantworter gibt, weil wir haben ihn auch zugegebenermaßen in den letzten Monaten, glaube ich, vollständig verschwiegen. Also wir haben ihn nie wieder erwähnt. Ja.
Wir haben ihn nie wieder erwähnt. Wir hatten so einen Call to Action am Ende, von der wunderbaren Anja Backhaus gesprochen.
Ja.
Die sagt aber, hey, findet uns auf Twitter
und Facebook und solche Sachen.
Und das war irgendwie unsympathisch, deswegen haben wir den nicht mehr gespielt. Aber deswegen hat auch niemand mehr davon gesprochen, dass wir unter UKTA-UK2 auch einen Anrufbeantworter haben.
So. Stimmt, sagt sie Twitter tatsächlich? Ja, sie sagt Twitter, ne?
Sie sagt auch Twitter, genau.
Sie sagt auch Twitter, ja.
Ja, sie gut. Sagt aber auch da auch über die UKTA-UK2 findet ihr uns auch bei WhatsApp. Und das ist auch eine krasse Lüge, ehrlich gesagt.
Naja, theoretisch, also es gab mal Zeiten, da hat man uns da bei WhatsApp gefunden. Ne? Aber irgendwas ist passiert seitdem. Ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist. Aber
ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt und BlueStacks nicht wieder installiert.
Und du hast dein Tablet, war das nicht mehr auf dem Tablet? Du hast dieses Tablet auch, glaube ich, weggeworfen.
Ja, das ist aber schon ewig her.
Das ist schon ewig,
hatte ich mal irgendwann das auf BlueStacks. Auch wieder Nerdkram. Ist auch wieder nicht anschlussfähig, was ich hier gerade
erzähle. Absolut. Nein. Wir können mal festhalten. Wir sind generell nicht anschlussfähig. Also das.
Kein Anschluss hinter dieser Nummer. So. Da sind wir wieder beim Telefon.
Ja, sind wir wieder beim Telefon. Dieser Podcast ist ein Kreis. Auf jeden Fall. Haben wir eine Nachricht bekommen und wollen uns dieser mal eben kurz widmen, weil sie wichtige Fragen stellt, aber auch Antworten gibt. Nämlich zum Beispiel, dass sie von Martin aus Magdeburg ist. Deswegen muss ich das nicht sagen.
Hallo, liebes Discovery Panel. Hier ist Martin aus Magdeburg. Ich habe gestern irgendwie gelesen auf trackcore.com oder so, dass in Europa die dritte Staffel Strange New Worlds erst am 4. August rauskommt, also quasi 2 Wochen nach US-Erscheinen. Habt ihr das mit einberechnet?
Können wir anhalten?
US-Erscheinen fand ich auf jeden Fall sehr schön. Ja.
Also erstmal, Martin, vielen Dank allgemein, dass du den Anrufbeantworter nutzt.
Ja.
Und zweitens, das ist wirklich, das ist Eskapismus. Also deine Stimme ist Eskapismus, wirklich. Ja. Das ist großartig.
Und es treibt uns auch zurück in eine alte, andere Welt damals, als wir vielleicht noch Discovery besprochen haben und solche Dinge.
Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich sofort an den Anrufbeantworter 2022, glaube ich, der startete mit einem Akkordeonstück von Martin gespielt. Das ist aber übrigens nicht auf Spotify zu finden, liebe Leute, weil Spotify löscht Podcasts, die nur aus Musik bestehen, weil Spotify mag keine Musik.
Spotify hasst Musik, das wissen wir ja alle.
So. Ja, genau, aber jetzt mal inhaltlich zu dem, was Martin da fragt. Interessant, wo du das gelesen hast. Ich habe das nirgends gelesen tatsächlich. Der offizielle Starttermin für Staffel 3 in Europa, das heißt in Deutschland, Schweiz und Dänemark ist es, glaube ich. Das ist ganz, ganz wilde Mischung auf jeden Fall. Aber es gibt diese drei Länder, ist tatsächlich der 17. Juli. Ja.
Dann halten wir das fest und haben das damit sicher und richtig gestellt und werden dann auch podcasten. Sollte es eine Folge geben oder auch nicht?
Naja, also sagen wir mal so. Unsere Freunde von Paramount haben uns ja schon Folgen zur Verfügung gestellt. Ja, wir müssen gleich über Paramount sprechen, aber ja, die haben uns schon Folgen zur Verfügung gestellt.
So. Das stimmt.
Die sie
allerdings selbst zerstören, bevor wir überhaupt diesen
weit
Podcast
vor Release. Genau. Weit vor Release zerstören sie sich selbst, aber wir könnten jetzt schon die ersten fünf Folgen gucken.
Ja.
So, jetzt haben wir aber eine Policy und das ist natürlich, also so, wir haben euch quasi ein Versprechen ja vorher gegeben. Und dieses Versprechen ist, wir gucken immer nur eine Folge, dann besprechen wir die und dann gucken wir erst die nächste Folge.
Ja.
Das heißt, ich kann jetzt hiermit bekannt geben, ich habe die erste Folge Strange New World Staffel 3 schon gesehen.
So. Ich nicht, übrigens. Ich nicht, weil ich gucke die ja immer kurz vor Erscheinen.
Genau. Und ich kann dazu zwei Sachen sagen. Ich darf nämlich gar nicht so viel sagen, ne, weil da gibt es so
NDAs und solche Geschichten, ja.
Genau, also
wir mussten
Embargo.
50-seitige Anwaltsschreiben unterschreiben. Ist eine Lüge, aber ich glaube, es ist nur noch ein Klick und dann hat man sofort alle Paramount-Anwälte am Hals.
Genau, also ich könnte zum Beispiel ja auch nicht das einfach abfilmen und ins Netz stellen, weil da ununterbrochen mein Name mitten im Bild steht.
Aber ganz ehrlich, das will ja auch niemand mehr sehen. Ne? Also damals so diese abgefilmten Sachen aus dem Kino oder so, das war ja echt alles gruselig. Meine Herren, das haben wir uns damals angeguckt. Ne? Aber gut, das steht auf einem anderen, das steht auf einer anderen CD.
Genau, auf einer ganz anderen Bootleg-CD. So, aber ich wollte zwei Sachen zu dieser ersten Folge sagen.
Erstens,
sie ist super schwierig zu verstehen. Also
rein akustisch, ja.
Genau, beispielsweise kommt Scotty drin vor und der hat den weirdesten englischen Akzent, den ich je gehört habe.
Ja, das ist übrigens kein Spoiler, wir wussten, dass Scotty drin vorkommt. Ich hoffe, ihr auch.
Das ist, ja klar, er ist ja in der letzten Folge der zweiten Staffel eingeführt worden, ne, in Hegemony.
Ja.
Und es ist auch kein großer Spoiler, dass diese Folge jetzt Hegemony Teil 2 hieß, die andere hieß Hegemony Teil 1. Hegemony ist auch wieder ein Insider-Gag, ne? Wir wollen ja anschlussfähig sein. Also Hegemonie.
Ja.
Ich weiß noch nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird. Anyway. So. Scotty, sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und es gibt keine Untertitel. Das ist ein erstes Problem, aber ein lösbares Problem, indem man das sich ganz langsam anhört und sowas, ne? So. Zweitens aber, es bringt uns halt gar nicht so viel, diese erste Folge irgendwie groß zu besprechen. Hegemony. Was?
Hegemony.
Ach so. Hat sie das gerade genervt? Nochmal gesagt? Es war so, oder? Ich habe den gleichen Knopf nochmal gedrückt und du hast was gesagt und sie hat genervt nochmal geantwortet.
Germany.
Was passiert, wenn ich das dritte Mal drücke? Schreit sie uns dann an?
Germany.
Ah nee, dann sagt es wieder kürzer.
Okay.
Germany.
Das ist schon ein bisschen nervt das zweite Mal. Ja. So, das Besprechen bringt uns gar nicht so viel, weil wir dann ja wiederum warten müssten, bis wir die zweite Folge besprechen können und sowas. Und wir werden das mit euch zusammen machen, damit wir auch vor allen Dingen schön weiter spekulieren können, was denn nach dieser ersten Folge passiert. So.
Yes, und mit euch zusammen, weil ihr könnt ja dann auch fleißig weiter kommentieren, wie ihr das so schön macht nach jeder Folge. Und
genau. Das ist nämlich noch das andere Problem. Wenn wir jetzt diese erste Folge besprechen würden, dann würde ich die zweite vorbereiten und dann besprechen wir die zweite und wir strahlen das natürlich alles erst dann aus, wenn ihr es auch gucken könnt. Dann könnt ihr nicht mehr kommentieren für die erste und das ist dann irgendwie langweilig. Also deswegen ist es cooler, wenn ihr das mit euch zusammen machen könnt.
Auch wenn unser Leben dadurch einfacher werden würde, weil wir natürlich durchgehend verteilt über die Sommerzeit im Urlaub sind. Ne? Natürlich nicht zeitgleich, sondern ne, zuerst du, dann ich.
Ja.
Aber was soll's.
Wir haben auch gar kein Interesse an einem einfachen Leben.
Absolut nicht. Sonst würden wir, weiß nicht, Marvel-Podcast machen. Vielleicht.
Mit Marvel sieht es auch nicht so richtig gut aus, aber.
Irgendwas mit Zombies.
Ja, das ist auch nicht richtig gut mit aus. Aber die großen Franchises, weißt du, das ist alles nicht mehr, ne? So.
Und deswegen kommt da jetzt Star Trek. Ihr glaubt ja alle an Star Trek. Da können wir gleich nochmal hier im Feedback drauf schauen.
Genau. Hatte Martin noch irgendwas anderes zu erzählen eigentlich in seiner
Jetzt kommt die große Frage, ob es weitergeht oder nicht weitergeht.
Besprechungsdingens. Oder wusstet ihr das schon? Und außerdem, da steht ja auch im Original irgendwie Paramount Plus in Europa bei Sky Showtime. Was bedeutet das? Habt ihr eine Ahnung? Ich meine, Paramount Plus gibt es ja immer noch in Deutschland. Ich dachte, das würde da ganz normal dann verfügbar sein. Ist Sky Showtime was anderes oder ist das was Übergeordnetes? Ich habe doch keine Ahnung von all diesem Kram. Naja, ich wollte mal horchen, ob ihr das irgendwie vielleicht schon mitbekommen habt oder ob ihr da mehr wisst über das Erscheinen und wann nun genau und wie und bla. Ich wünsche euch ein fröhliches Wochenende. Bis dann.
Danke, ist schon vorbei. Macht aber nichts, war sehr fröhlich. Sky, Showtime, whatever. Was kann man dazu sagen? Also es wird auf Paramount Plus erscheinen. Sky Showtime zeigt es vielleicht auch? Nee.
Ich gucke gerade noch mal bei TrackCore, was der Martin da gelesen haben könnte. Es ist irgendwie, ist mir unklar. Bei TrackCore steht aber gar nichts darüber. Also Sky Showtime, ist ein eigener Sender und tatsächlich gibt es die Möglichkeit, über Sky auch Paramount Plus zu abonnieren. Das könnte natürlich irgendwie so eine Verbindung sein.
Aber Showtime ist doch sowas wie HBO, oder? Das ist doch eine Produktionsbutze. Also HBO hat mittlerweile auch einen eigenen Streamingdienst oder schon seit einer Weile, ne? Aber oder ist Showtime. Showtime ist doch nicht auch ein Streaming-Ding.
Weiß ich nicht. Anyway, wir können aber auf jeden Fall sagen, ja, das wird bei Paramount Plus erscheinen. So.
Paramount Plus with Showtime. Ist ein US-amerikanischer Pay-TV-Sender des Kabelfernsehnetzwerks Showtime Networks, ursprünglich aus Viacom entstanden.
Ja, genau. Das Viacom, dazu später mehr, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Gehört aber Showtime heute zu Paramount Global.
Aber das ist nicht Sky Showtime.
Ist das was?
Es kann aber sein, dass Sky in Deutschland die Rechte für Showtime hat und sich deswegen in Deutschland Sky Showtime nennt. Das ist durchaus möglich. So.
Not currently available in your region. Vielleicht hast du auch einen übersetzten Artikel für die USA oder für einen südamerikanischen Inselstaat gelesen, wo vielleicht Strange New Worlds später ausgestrahlt wird.
Anyway, also ich glaube, wir konnten Martin hier an dieser Stelle weiterhelfen. Nee, es bleibt alles beim Alten.
Punkt. Genau. So. Also wir verfolgen unseren Plan und den verfolgt Paramount hoffentlich auch.
Genau. Ah, Moment. Ich sehe jetzt hier.
Ja.
Additionally, ich hab den Artikel gefunden, den Martin gelesen hat.
Ah.
Also Paramount, bla 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 bla, hat das alles gemacht. Und dann, additionally, Sky Showtime yesterday confirmed that Strange New World Season 3 will make its European debut on August 4, about 2 weeks after its North American return. Ja, das kann Sky Showtime viel erzählen. Das ist aber alles Quatsch, weil Paramount Plus das Ding vorher schon ausstrahlt.
Aber vielleicht ist das die TV, Dingsbums. Das ist ja auch ein Kabelfernsehsender, ne? Vielleicht läuft's dann da im Kabelfernsehen.
Also ich guck gerade mal bei StarTrek.com. Sky Showtime today announced Season 3 of a hit series will premiere on 4th August exclusively on Sky Showtime. Das kann gut sein, dass es da um die lineare Ausstrahlung geht und eben nicht um die Streaming-Ausstrahlung. Das ist durchaus möglich, ja. Wäre für mich jetzt auch die einfachste Erklärung. Auf jeden Fall, Paramount Plus strahlt das in Deutschland aus und zwar am 17. Juli. Ja.
Es ist komplex.
Ja, es ist komplex. Steht auch nochmal drunter übrigens. Also
es ist komplex.
Bei StarTrek.com, ne, steht oben eine Nachricht, da wurde ich gerade von TrackCom hingeleitet,
ja.
Ne, steht oben eine Nachricht, Sky Showtime, bla bla bla, 4. August. Und unten drunter steht Paramount Plus today released the official trailer und sowas und the new season will premiere with 2 episodes on Thursday, July 7th. 17, exclusively on Paramount Plus in the US. The series will also stream on Paramount Plus in the international markets, where the service is available. So. Also, Paramount Plus Deutschland strahlt die Serie auch am 17. Juli oder dann vielleicht am 18. oder sowas aus. Aber nee, am 17. Es ist bekannt gegeben für den 17. So, also müssen auch nicht spekulieren. Es ist bekannt gegeben worden, dass am 17. die Serie ausgestrahlt wird. Wir müssen ja auch keine langen Synchronisationsphasen dazwischen abwarten, weil diese Serie schon seit 2 Jahren da liegt. Also die wird auch schon, synchronisiert sein.
Ja.
Ja.
Können wir mal festhalten.
Also alles gut. So. Was haben wir noch?
Übrigens auf Deutsch.
Hegemonie.
Wollte ich immer sagen, ja.
Hegemonie.
Es ist übersetzt.
Hegemonie.
Auch auf Deutsch sagst du es ein bisschen genervter. Beim zweiten Mal.
Ja, schön. So, was gibt's noch für Fragen?
Es gibt so ein paar Kommentare und Fragen, die ich mal zusammengestellt habe, ja, und gehe da einfach mal so ein bisschen eine Mischung aus chronologisch und thematisch durch. Da ist Star Trek Fan. Schreibt, danke für eure Analyse und Bewertung der Zukunft von Star Trek und Paramount. Ich bin der Meinung, dass gerade aktuell ein Franchise wie Star Trek eine gute Chance hätte, sich im Streaming zu etablieren. Mehr Ernsthaftigkeit, mehr Tiefe, weniger snackable Content wäre sein Vorschlag. Werdet sperrig und schwierig. Habe ich mal so als Aussage, als Statement mitgenommen, weil ich glaube, das ist ein Statement, mit dem wir uns ganz gut identifizieren können.
Vollkommen. Also was ich mich immer frage, ist, ob diese Hitserien, die sperrig und schwierig sind, wie Severance oder sowas auf Apple TV, ne?
Ja.
Sind ja immer so Kritikerlieblinge, ob die auch erfolgreich sind. Das weiß ich halt nicht so genau. Aber wir werden es beim Streaming halt nie so richtig erfahren.
Es wird auf jeden Fall drüber gesprochen, das kann man mal festhalten, ne?
Ja, definitiv, ja. Aber ich glaube, mehr geguckt wird Yellowstone.
Gut, ja. Und das ist halt ein Soap, ja.
Ja, absolut. Western Soap, ja.
Ja, Stanchion Wars ja irgendwie auch, ne? Das kann man schon auch so sagen, ne?
Ja, ja, klar. Also ich glaube, dass auch dann Star Trek-Fan jetzt nicht Stranger Worlds meinte mit werdet sperrig, nee, genau, schwierig und sowas, ne? Das wäre eher halt so das Ende von Discovery Shuffle 4 oder sowas.
Ja.
Aber
oder halt, ne, wenn man so in andere Franchises schaut, ne, da waren wir ja auch letzte Woche, glaube ich, schon, ne, wenn man jetzt in Star Wars Franchise schaut, die haben ja durchaus auch Erfolg mit ernsthafteren Tönen.
Ja.
Und sowas könnte man sich ja möglicherweise auch bei Star Trek mal vorstellen, ne? Also da reden wir ja auch seit Jahrzehnten drüber gefühlt, dass man vielleicht mal irgendwie eine ernsthaftere, politischere Serie aufsetzen kann. Da gibt's ja super viel Potenzial in diesen Welten, die da uns da zeigen.
Ja, aber ich finde zum Beispiel die Ernsthaftigkeit von Discovery, dass Discovery in den meisten Fällen hatte, oder auch von Picard Staffel 1 oder sowas. Ne?
Ja, ja, ja.
Also jetzt, ich rede jetzt überhaupt nicht von Qualitäten, bei beiden Serien nicht, sondern ich rede von der Stimmung, dieser ernsthaften Stimmung, die ausgestrahlt haben. Das würde mir für Star Trek relativ reichen, glaube ich schon. Aber ich muss dir übrigens noch erzählen,
ja,
Star Trek hat eine Zukunft.
Oh, gut.
Ich arbeite hier an der Schule.
Hm? Ja, ich habe davon gehört.
Ja, und da ist gerade Mottowoche der 10. Klasse. Das sind so Leute, die sind 15, 16 Jahre alt,
ja,
ungefähr. Ne?
Ja.
So. Und heute hatten die Kindheitshelden, ne, als Thema.
Ja.
Und verkleiden die sich alle als Kindheitshelden. Ne? Und die waren dann irgendwie auch so als Minecraft-Mensch oder sowas, ne, whatever.
Ja.
Und eine war als Janeway da.
Nein. Oh, ist das schön.
Ja, oder?
Ja. Das treibt mir ja fast ein Tränchen ins Auge.
Das war wirklich, habe ich gedacht, boah, du hast mein Herz. Habe ich ja auch gesagt. So.
Hervorragend.
Du bist Janeway.
Aber du wusstest nicht, dass du einen Star Trek Podcast macht und wolltest eine gute Note.
Nee, ich unterrichte die überhaupt nicht. Ich habe die nur gesehen. Habe ich gesagt, hey, du bist cool. So. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist cool. So.
Das ist schön. Hast du mit ihr darüber gesprochen, wie sie da in Kontakt mitgekommen ist?
Nee, ich habe eigentlich nur gesagt, du bist cool.
Ja. Das reicht eigentlich auch. Finde ich gut.
Ja. Vielleicht die nächsten schön. Jahre irgendwann mal. Ja.
Finde ich toll.
Ja.
Wahrscheinlich Eltern, also könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Weiß man nicht.
Vielleicht
man
Eltern nicht. Oder ja. Einfach genuines Interesse an Star Trek Voyager.
Auch das soll vorgekommen sein.
Ja. So, weitermachen.
Es geht viel um Personal in ja. verschiedensten Konstellationen im Feedback. Fangen wir mal mit Kirk an. Ramrod schreibt, das mit dem Kommando, mit der Kommandoübernahme von Kirk muss einen anderen Kniff haben. Kirk ist da ja gar nicht Captain. Das war doch am Ende von Staffel 1 eine andere Realität. Ebenso in Morgen und Morgen und Morgen. In unserer Zeit ist er doch Lieutenant. immer der höchste oder höchstrangige Offizier stimmt auch nicht, sonst wäre auf der D ja oft der Doktor, die war ja oft, was? Sonst wäre das auf der D ja oft der Doktor, die im Rang ja Commander ist. Daraufhin schreibt Benjamin, wenn ich Staffel 2 richtig in Erinnerung habe, jetzt sind wir wieder bei Strange New Worlds, war Kirk der erste Offizier der Farragut, eventuell im Rang eines Lieutenant Commanders. Der Rang alleine ist auch nicht ausschlaggebend, es gibt da noch die Kommandokette. So war auf der Enterprise D Data der zweite Offizier und damit nach Picard und Riker dritthöchster, obwohl Crusher, Pulaski und später auch Troy einen höheren Rang hatten. Wobei es später in der Serie auch Momente gab, in der Beverly tatsächlich das Kommando hatte, als Picard, Riker und Data abwesend waren, zum Beispiel im Decent 2-Teiler. Ja. Ja. Also es ist eine komplette komplexe Angelegenheit, wer da am Ende das Kommando hat. Und die Frage, ob Kirk jetzt Captain ist, steht immer noch im Raum, aber offensichtlich ist er Lieutenant Commander.
Ja, beziehungsweise Lieutenant. Also das ist, ich hatte das falsch in meiner Erinnerung. Ich habe gedacht, dass Kirk auch irgendwann Captain der Farragut wird.
Ja. So.
Würde aber, glaube ich, nicht. Also er ist irgendwie Lieutenant unter Captain Garrowick und
Ja, also womit Ramon natürlich recht hat, ist, dass der andere Kirk in der alternativen Realität Captain gewesen ist. Ne?
Ja.
Aber genau, das hat natürlich nichts mit dem zu tun, mit dem Kirk, den wir jetzt hier erleben.
Nee, genau. Ja, aber es wird irgendeinen anderen Kniff geben, warum Kirk da plötzlich den Captain's Chair übernehmen muss. So.
Ja, das können wir mal festhalten.
Wir werden mal gucken, wie gut es uns erzählt wird.
Ja. Wenn wir gerade bei Ramrod sind, der schreibt noch weiter, ich freue mich riesig auf die Folge mit den Telefonen.
Ja, wir auch.
Ja. Bin mir nicht sicher, aber so kabelgebundene Telefone sind auch schwerer auf den Boden fallen zu lassen. So, wollt ihr die Szenen mal noch Episodentiteln zuordnen, schlägt Ramrod vor. Das klingt nach einem Ding, was wir durchaus machen könnten.
Ja.
Aber ich bin noch nicht so der große Freund, ich habe es auch noch nicht getan, mir die Episodentitel anzugucken, weil die ja doch durchaus Spoilmaterial sind. Ne?
Genau, ich habe es mir auch noch nicht näher angeguckt und wir sind auch noch nicht entschieden, ob wir das überhaupt tun.
Ja.
Wie gesagt, Hegemonie Teil 2, das war relativ erwartbar, ehrlich gesagt, nach Hegemonie Teil 1 als Abschlussfolge der zweiten Staffel. Aber danach weiß ich auch nicht genau, wie die Episoden heißen und deswegen sortieren wir die noch nicht zu. Nein.
Mhm. Und dann noch eine letzte Theorie von Ramrod, beziehungsweise vielleicht auch eine Art von Wunsch, den er rausschickt ins All oder in Richtung Paramount, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie die Serie enden wird. Also wir wissen ja, dass sie enden wird nach Staffel 5, die ja bestätigt ist und das Ende genauso ist bestätigt.
Ja.
Und deswegen schreibt Ramrod, die letzte Szene sollte Pike gehören, die Tos-Szenen dann etwas davor oder gegebenenfalls als Post-Credit, also wir haben ja uns überlegt, ob das möglicherweise auch in Tos übergehen könnte, ne? Also auch mit damit verbunden, wer da aus der Crew noch auftauchen mag, auch darüber gibt's gleich noch ein paar Spekulationen. Dann schreibt er noch zum Thema Film, wo wir auch gesprochen haben, ne, ob es jetzt möglicherweise dann noch einen Film geben könnte, wenn die Serien erstmal ein bisschen weniger bespielt werden. Film ja, aber keiner für das Kino, eher wie Sektion 31, so sein Wunsch. Mhm. Aber lieber was Unbekanntes als Film und 25. Jahrhundert dann vielleicht als Serie. Vielleicht sind bei Skydance ja Picard-Fans. Ich denke, Strange New Worlds bekommt das passende Ende und das glaube ich so als Schluss und Wunsch. Am Schluss nochmal in Richtung Paramount. So. Es gibt noch so zwei, drei Rundumschläge. Ich würde sagen, da gehen wir auch mal eben kurz rein und fangen mit Kev an, der verschiedene Themen kommentiert. Ich werde jetzt nicht komplett alle mitnehmen, aber vielleicht den Anfang deines Kommentars. Er ist auch optimistisch, was die Zukunft angeht und glaubt, dass wir uns um Star Trek in der Zukunft nicht allzu große Sorgen machen müssen, auch nach 2027 nicht. Er schreibt weiter, Picard, Strange New Worlds und die Final Season von Discovery waren regelmäßig in den Top 10 Nielsen Streaming Charts vertreten, die ja als eine Art Gradmesser für den Erfolg von Streaming-Serien gilt. Und da sind in der Regel nicht so viele Serien von Paramount Plus vertreten. Außerdem lief Discovery für Netflix sowie Picard bei Amazon sehr erfolgreich außerhalb der USA. Und was diese Hate-Watch-YouTuber mit ihren Rumors und angeblichen Insider-Quellen betrifft, ne, da haben wir ja drüber gesprochen, dass es da Leute gibt, die möglicherweise das Ende voraussehen und das Ende nicht nur von Picard, sondern auch von Menschen, die jetzt beteiligt sind, einfach an Alex Kurtzman. Die reden ja schon seit 8 Jahren, so schreibt er weiter, das Ende von Star Trek herbei und jedes Mal tritt nichts von dem ein, was sie vorher so groß ankündigen. Da haben wir ja auch schon gesagt, schauen wir mal, ne?
Genau, und da würde ich auch sagen, also ja, da stimmen wir hundertprozentig zu. Auf der anderen Seite sollte man natürlich nicht sagen, ja, nur weil die immer falsch gelegen haben, liegen sie auf jeden Fall dieses Mal auch falsch, ne? Also das, sie können ja auch mal einfach zufällig recht haben.
Auch ein blindes Huhn pickt mal ein Korn.
Ich würde aber noch nicht mal sagen, dass sie dann irgendwie ein Korn gepickt haben, sondern dass zufällig ein Korn bei denen in den Mund gefallen ist. Also das ist irgendwie so, das ist mehr so ein Zufallsding. Und bei den Nielsen Streaming Charts, man muss da sagen, ich finde das auch toll und ich glaube auch, dass das ein Gradmesser dafür ist, dass Star Trek Discovery nicht so völlig wenig geguckt war. Genau, ja, wie Picard und Strange New Worlds. Lower Decks und Prodigy hat man da jetzt nicht gefunden in diesen Streaming-Charts.
Ja.
Man muss aber dazu auch sagen, dass die Streaming-Charts, dass es auch viel Kritik an den Nielsen-Charts gibt. Weil es ist nicht klar, wie die überhaupt erhoben werden. So, das führt zu Misstrauen. Ne? Die sind zwar der Industriestandard tatsächlich, aber es scheint auf Stichproben zu beruhen, deswegen ist auch nicht klar, ob das irgendwie repräsentativ für die gesamte Bevölkerung ist. Und wie gesagt, man weiß nicht genau, wie die erhoben werden. Das ist eine große Kritik an den Nielsen-Charts. Aber es gibt halt nichts anderes. Deswegen müssen wir uns auf die als Industriestandard tatsächlich berufen. Ja.
Ja. Und es ist ja dann vielleicht zumindest, auch wenn es natürlich immer blöd ist, wenn sowas intransparent ist, aber vielleicht ist es dann doch irgendwie ein Anhaltspunkt, schon allein, weil wir keinen anderen haben. Also können wir das ja einfach mal zur Kenntnis nehmen an der Stelle, wie auch immer wir es dann am Ende einsortieren.
Es gibt noch andere Versuche, zum Beispiel Google Rankings sich anzugucken, also wie oft wird eine Serie gegoogelt oder sowas. Auf der anderen Seite ist es halt zum Beispiel bei Star Trek Discovery immer ein bisschen schwierig, weil Discovery selber zu googeln, das ist ein ganz schlechtes Keyword, weil da verbirgt sich relativ viel drunter. Viele würden aber vielleicht nur Star Trek googeln und wiederum, das wird in den meisten Fällen nicht erhoben. Das heißt, und ja, mittlerweile ist es auch egal, weil Google stirbt gerade. So. Also nicht Google, nicht der Konzern. So. Der wird ewig weiter existieren, aber
die
Google-Suchmaschine. Das Ende der Google-Suchmaschine ist in naher Zukunft da.
Hättet ihr mal gedacht, dass Google vielleicht irgendwann mal Yahoo wird oder so? Oder CompuServe?
Ja, sie machen es ja anders. Sie machen es ja nicht wie Yahoo oder CompuServe. Yahoo, die durften ja irgendwie, hatten ja irgendwann mal angeboten bekommen, den Google-Algorithmus zu kaufen, haben sie gesagt, nee, ist zu teuer. ja, schade Marmelade, würde ich sagen. Aber Google wird es ja einfach selber machen. Die werden ja einfach die Suchmaschine so umstellen, dass du kuratierte Ergebnisse schon angezeigt bekommst, wenn du einfach in das Suchfenster irgendwas
Ja, das haben sie ja jetzt schon, ne? Du hast ja immer am Anfang jetzt schon eine KI-Antwort, das ist ja quasi der erste Schritt dahin.
Ja, nicht immer, aber häufig. Und es ist auch unterschiedlich, wer sie angezeigt bekommt. Manche haben eine KI-Antwort, manche nicht.
Ach was, ich habe sie, glaube ich, immer. Ich bin privilegiert.
Hört dazu bitte Haken dran, zum Beispiel den CT-Update-Podcast mit Gavin Kallmeier oder hört dazu die Entdeckung des 21. Jahrhunderts. Ein wunderschöner KI-Podcast.
Zwei wunderschönen Menschen.
Ja. Und Max von Molotki.
Sie sind so schön beide. Inhaltlich als auch äußerlich. Wunderschöne Menschen.
Vor allen Dingen äußerlich, ja.
Kev schreibt noch weiter zum Ende von Strange New Worlds. Gestern gab es bei Track Movie, also sein gestern, als er das hier geschrieben hat, bei Track Movie ein Interview mit Akiva Goldsman, wo dieser andeutete, dass die Strange New Worlds in TOS münden könnte.
Ja.
Außerdem wurde in dem Interview noch gesagt, dass die Serie von Anfang an nur 5 Jahre laufen sollte, was auch Andreas' Aussage aus dem Podcast untermauert. Und alles, was Andreas' Aussagen im Podcast untermauert, sind gute Sachen.
Ja.
Er schreibt weiter, dass alle neuen Star Trek-Serien maximal diese Staffelzahl bekommen. Also 5, nehme ich an. Darauf referenziert er. Und zuletzt schreibt er, ist ja auch logisch, der Cast wird ja immer teurer. Auch das hast du ja schon andere Leute in der letzten Folge, Andreas. Und gerade wenn man große Namen holt, wollen die sich vielleicht auch nicht längerfristig binden.
Ja.
Du wolltest doch gerade noch was zu dem Interview sagen bei Track Movie?
Nee, zu dem Interview eigentlich nicht, wobei da auch eine Andeutung drinsteckt. Da kann ich aber ganz am Ende unseres Blogs, was ist eigentlich mit den Star Trek-Rechten los, vielleicht nochmal was zu sagen.
Ah ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Das ist der eigentliche Grund, warum wir miteinander sprechen, haben wir euch noch nicht verraten. Aber habt ihr vielleicht in der Überschrift gelesen?
Das haben wir am Anfang, glaube ich, gesagt.
Ja, wirklich?
Ich meine schon.
Kev schreibt noch, haben wir eigentlich gesagt, auf dem Panel heute.
Andreas Dumm.
Und Sebastian Sonntag.
Haben wir gesagt? Ich glaube, das haben wir schon gesagt. Ja? Ja,
sollen wir es nochmal sagen? Auf dem Panel heute.
Andreas Dumm.
Und Sebastian, das ist schon so schön, wenn das mal, kann man auch einfach mal öfter machen. Und
gleich kannst du irgendwann mal das Intro spielen.
So machen wir das dann, wenn wir dann beide mit 85 weiter noch podcasten.
Was? Hast du schon Hallo gesagt?
Geht's dir um Stranger Worlds? Ja. Kev schreibt noch, das als vielleicht letzten Absatz oder halbletzten Absatz wegen der PR-Strategie von Paramount. Das fand ich auch noch einen ganz interessanten Hinweis. Nächsten Monat ist ja San Diego Comic-Con. Da wird Star Trek bestimmt auch wieder ein Panel haben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass jetzt, wo die Bad News mit dem Ende von Stranger Worlds raus ist, eventuell angekündigt wird, dass es mit einer TOS-Weitererzählung weitergeht. Die Figuren hierfür hat man bei Stranger Worlds ja teilweise eingeführt. Eventuell gibt's auch was Neues zu einem TNG-Film. Star Trek Legacy wäre ein potenzieller Kandidat als neue Serie, ähnlich wie bei Stranger Worlds. Damals wünschen sich die Fans das. Und das hat ja damals gut funktioniert, das habe ich gerade nur gesagt oder hinzugefügt. Wäre also eine sichere Bank für Paramount. Letztes Jahr sagte Kurtzman ja auf der SDCC, San Diego Comic-Con, nehme ich an. Eine Serienbestellung von Legacy scheitert nur daran, weil 3 Live-Action-Serien parallel zu produzieren einfach zu teuer ist für Paramount. Klammer auf von mir, das Problem hätte man 2027 spätestens ja nicht mehr. Klammer zu. Und damit wäre vielleicht auch erklärt, warum sie dieses Ding mit dem Ende von Stranger Worlds jetzt rausgehauen haben. Das hat man ja auch schon kurz drüber gesprochen, ne? Weil sonst wäre es da spätestens irgendwie rausgekommen. Ne?
Möglich. Und die San Diego Comic Con, ich muss mal gerade kurz gucken, wann sie ist. Dann kann ich dir genau sagen, ob da was kommen kann oder nicht. Die San Diego Comic Con ist vom 24. bis 27. Juli. Ja, da kann etwas Neues kommen, denn es liegt nach dem 7. Juli.
Und der wird uns gleich mal beschäftigen.
Der wird uns gleich beschäftigen, ja.
Vielleicht noch ein kleines letztes Roundup von Judith aka BGS. Andreas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich.
Danke.
Ist ja fast schon nicht mehr wahr. Vielen Dank euch beiden für die ausführliche Trailer-Analyse. Ich freue mich schon sehr auf die neuen Folgen zu den Frisuren von Uhura und Chapel. Es sieht für mich aus, als ob sich das Styling Richtung TOS annähert. Finde ich ganz interessant. Könnte sein, ja.
Ja, könnte sein, tatsächlich. Ja.
Noch ein bisschen Personal-Bingo zu Ortegas. Am Anfang der Serie wurde mal gesagt, dass bei TOS mal in einer Folge, Klammer auf Fragezeichen, Klammer vor, zu, einen männlichen Ensign oder Lieutenant namens Ortegas gab und daher der Name für Erica gewählt worden ist. Ne? Also von TOS, Name ausgeliehen und dann hat man eine Figur daraus gemacht. Vielleicht stellt ihr Bruder jetzt diese Figur dar, würde ich cool finden. Wäre eine ganz gute Erklärung. Ne?
Könnte sein, ja.
Können wir mal im Hinterkopf halten. Vielleicht finden wir ja noch raus, in welcher TOS-Folge das mal gewesen ist. Vielleicht wisst ihr es auch, dann schreibt es mal in die Kommentare. Zu
was, ja? Ich kann dir sagen, ich glaube, das war tatsächlich sogar The Cage, beziehungsweise dann aufgenommen in The Menagerie.
Wenn ihr übrigens, während du da noch kurz überlegst, wenn ihr übrigens noch mehr lesen wollt zu The Cage und Menagerie und der Frage, was ist jetzt im Kanon und was nicht, dann könnt ihr euch nochmal auf discoverypanel.de durch die Kommentare der letzten Folge klicken. Da gibt's noch so einen kleinen Gedankenaustausch von mehreren Leuten zu diesem Thema. Eine Neverending-Diskussion, würde ich sagen.
Ja, oder ihr schreibt einfach mal Trekkipedia an und sagt der Tanja, dass sie mal dringend eine Folge dazu machen soll. Tanja ist Expertin darin. Das ist ihr größtes Expertenthema ist die Frage, ist The Cage Kanon?
Und offensichtlich hat sie es auch erklärt in einem Podcast, wo ich zugegen war.
Ja.
Und habe offensichtlich geschlafen. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, weil das haben wir nachts viel zu wenig getan.
Das ist richtig. Das war auf der FedCon. So.
Klammer auf, Klammer zu. Viele Klammern an dieser Stelle. Wolltest du noch was hinzufügen, was die TOS-Folge angeht? Nein, das lassen wir alles bei Tanja.
Nee, genau,
Punkt. Man muss auch outsourcen können. Zu M'Benga. Bei TOS dient er noch auf der Enterprise in einer Folge zu sehen und in einer weiteren Folge nur zu hören, allerdings eben nicht mehr als leitender medizinischer Offizier. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ereignisse aus der Folge Under the Clock of War doch irgendwie ein Nachspiel haben werden.
Cloak. Es war keine Uhr, es war ein Mantel.
Ach, dieses Englisch, ey.
Hegemony.
Ja.
Hegemony.
Sehr gut jetzt. Germany.
Finde ich einen ganz, ganz interessanten Gedanken, weil ich meine, Traumata zu verarbeiten, ist auf jeden Fall nicht in Bangers Stärke, das kann man mal festhalten.
Ja, das kann man wirklich festhalten, ja.
Zu Patel, ich denke auch, dass sie schlussendlich nicht überleben wird. Ebenso fürchte ich um Ortegas, Laan und Una, da alle drei in Tos nicht mehr auftauchen und das moderne Track ja auch mal den ein oder anderen Hauptcharakter über die Klinge springen lässt. Das sind natürlich gruselige Vorausahnungen, die du hier formulierst.
Was geht da eigentlich, oder? Also in dem sterben nicht im alten Track sogar mehr Leute als im neuen? Wer ist denn im Neuen gestorben?
Naja, sie wollten immer mal wieder. Ich glaube, der größte Schock war halt Kalba, aber dann haben sie gemerkt, können sie nicht machen und haben ihn wieder irgendwie auf
coolen Wegen
zurückgeholt, genau. Lorca. Lorca ist gestorben.
Ja, okay, Lorca ist gestorben, das stimmt. Ja.
Aber der war auch ein Betrüger.
Ein Betrüger, genau.
Ja.
Ja, kann sein, dass die sterben, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es passt irgendwie nicht so Strange New Worlds. Vielleicht erzählen sie es irgendwie anders, keine Ahnung.
Ja, vielleicht können sie es, dann werden sie auch einfach versetzt auf irgendwas anderes. Ja, die können ja auch, weiß ich nicht, Sicherheitschef in der Sternflotte. Puh. Una wird Captain, Ortegas geht zur Enterprise.
Ach so, da wir ist werden Mist. Sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Zumindest Una ist ja in The Cage irgendwie da, wobei The Cage halt, wie gesagt, nicht Kanon ist.
Never Ending Story, ich sag's ja. Ja,
genau. Wir werden sehen.
Noch ein bisschen Personalkarussell von Benjamin. Ich würde auf Sulu tippen. Ja, da ging es um die Frage, wer von den Charakteren aus TOS noch auftauchen wird in dieser Serie. Warum? McCoy war in der zweiten TOS-Pilotfelge, ist auch schön, ich habe die neuen Pilotfelgen drauf. Where No Man Has Gone Before nicht dabei, Sulu schon, Chekov wiederum war erst ab der zweiten Staffel von TOS mit dabei. Zumindest sichtbar, denn er will ja dennoch schon in der ersten Staffel Khan begegnet sein.
Ja.
Also Sulu wäre vielleicht noch ein Kandidat aus Benjamins Perspektive mit durchaus nachvollziehbaren Argumenten.
Fände ich schön, wirklich. Sulu würde mir gefallen. Wobei Ortegas fliegt das Schiff. So.
Ja, das stimmt. Könnte dazu Gerangel kommen. Aber auch das wäre vielleicht ganz interessant.
Vielleicht.
Vielleicht so viel zum Inhaltlichen. Sota hat noch einen Blick in die Zukunft für uns. Also auch uns blüht eine schöne Zukunft in diesem Jahr, natürlich, aber auch über natürlich. 2027 hinaus, ganz bestimmt. Er hat einen Vorschlag für Montag, den 27.09.2025. Also wir reden über Ende September. Falls ihr da noch kein Konzept für eine Folge habt, natürlich haben wir ein Konzept für den 25.09.2025. Wir haben ja einen kompletten Plan bis am Ende des Jahres.
Der Redaktionsplan steht.
Das merkt ihr ja hier. Ja, der Redaktionsplan steht, ist komplett durchgetaktet. Aber für den Fall, dass wir da noch kein Konzept haben sollten, schlägt er vor Archer Price. Weil am 26.09.2001 wurde der Pilot auf UPN ausgestrahlt. Da ich Enterprise durchaus schätze, schreibt Sota, ist es ein rein subjektiver Wunsch meinerseits und mir ist durchaus bewusst, ihr macht eh euer Ding. Also das können wir mal festhalten.
Das stimmt, ja.
Es tut uns auch so ein bisschen leid. Dass,
ja, wir werden irgendwann noch eine Lieblingsfolge Enterprise besprechen. Da wird noch was kommen. Das kann ich versprechen.
Ja, und vielleicht auch noch mal was anderes, weil wir haben, glaube ich, die Enterprise-Folgen, die wir besprochen haben, war diese Doppelfolge, ne? Die ist nicht so gut weggekommen.
Nee, das war irgendwie schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Irgendwie.
Weiß ich auch nicht mehr genau.
Asati Prime und sowas.
Ja, ja, genau. Also gibt's bessere.
Ja, glaube ich auch.
Zum Abschluss nochmal Kev. Er schreibt, da haben sich Sebastian und Andreas wohl die richtige Woche ausgesucht, um über die mögliche Zukunft von Star Trek zu spekulieren. Es scheint langsam Bewegung in die Sache zu kommen. Vielleicht weiß man ja nächsten Monat schon etwas mehr, wo die Reise hingeht. Trek Movie hat den aktuellen Stand in ihrem Artikel von gestern ganz gut zusammengefasst. Darunter ein Link, https://trackmovie.com/2025. Ich lasse das, ja?
Ja, aber ich bin ja großer Fan von Anthony Pascal von Trek Movie und der hat das wirklich sehr, sehr groß zusammengefasst. Das ist auch eine der Basen.
Ah, wir sind in Chemie unterwegs.
Ja.
Also gibt es da Basenpaare.
Ja, genau. Also gibt es keine Säure, sondern eine Base. Eine der Basen für meine Zusammenfassung gleich. So.
Und das ist die gekonnte Überleitung von eurem Feedback. Vielen Dank dafür. Zu dem, was wir heute mit euch vorhaben.
hervorragend, denn wir werden mal so ein bisschen über die Star Trek-Rechte sprechen. Denn das ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse. Also es ist eine sehr, sehr lange Geschichte, die im Prinzip schon im Jahr 1964 beginnt. Und ja, wir werden das jetzt natürlich nicht so detailliert machen, aber mal, um die Leute irgendwie reinzuholen, die jetzt vielleicht von Star Trek gar nicht so viel Ahnung haben, sondern gerne nur diesen Podcast hören wollen, um da irgendwie eine anschlussfähige Nummer draus zu machen. Bitte, Leute, wenn ihr doch sagt, hey, damit du mal checkst, was ist eigentlich das Problem bei Star Trek gerade so,
ja,
dann könnt ihr auf diese Folge hier verweisen. So. Also, das Ganze hat ja 1964 angefangen. Das ist die Zeit, als The Cage produziert worden ist. Ne? 66 ging Star Trek erst wirklich los, aber 64 ist The Cage produziert worden. Mhm. Da war es auch so, dass das Original eben von Gene Roddenberry entwickelt worden ist und dann aber an Desilu Productions verkauft worden. So.
Also damals gab es schon hin und her mit ja, Produktionsfirmen und so weiter. Genau. Ja.
Das Ding wollte erstmal niemand produzieren und Desilu hat es im Endeffekt gemacht. So, das ist eine unabhängige Produktionsfirma gewesen, gegründet von Lucille Ball und Desi Arnaz. Mhm. So, also deswegen Desilu. Ne? Mhm. Und Lucille Ball war die aus I Love Lucy. Ne? Das ist sehr, sehr ikonisch damals gewesen. Eben so eine Art Sitcom quasi, eine frühe Sitcom.
Ja.
Recht albern. 67 ist dann der Name Paramount ins Spiel gekommen. Paramount Pictures, das ist ein großes Filmstudio zu dieser Zeit schon gewesen. Ich glaube, die sind 24 gegründet worden, also 1924. Kauft Desilu Productions auf. So. Mhm. Und damit landen die Rechte von Star Trek, also von TOS, weil was anderes gibt es zu diesem Zeit nicht, aber auch von dem gesamten Star Trek-Konzept, die landen da bei Paramount Pictures. So. Dieser Name spielt ja bis heute eine Rolle. So. Mhm. Aber das war zwischendurch auch mal so ein bisschen anders. So. Was wichtig ist, in den folgenden Jahrzehnten würde Paramount dann die Kinofilme produzieren. So, weil Paramount Pictures ist ein Kinoproduktionsstudio. Ja. So.
Und das haben sie auch mit allen Filmen gemacht, ne?
Ja, es wird kompliziert.
So. Okay.
Denn zwischen 1980 und den 2000ern gab es quasi zwei getrennte Schiffe, nämlich Paramount Pictures und Paramount Television. Mhm. So. Das ist alles dasselbe Unternehmen, ne? Aber innerhalb von Paramount sind das verschiedene Unternehmensbereiche. Die Filmrechte bleiben bei Paramount Pictures, die Fernsehrechte, also für TNG, für Deep Space Nine, Voyager, Enterprise und sowas, also wieso und sowas, diese vier Serien,
ja,
die werden über Paramount Television verwaltet, das dann später CBS Paramount Television oder CBS Television Studios heißt.
So. Mhm. Also aus Paramount wird CBS, das heißt, der Name verändert sich da recht deutlich.
Der Name verändert sich, weil die klarer machen wollten, dass CBS die Television-Sparte ist und Paramount die Filmsparte. Mhm. So. Es ist ja immer so eine Frage, welche Marke du gerade quasi in den Vordergrund setzt, weil sie gerade am meisten zieht. Das ist nicht nur im Medienkonzern eine Nummer, das ist auch bei Autos zum Beispiel eine Nummer. Ne? Kennt noch jemand Seat? Gibt's nicht mehr, weil die Untermarke Cupra sie übernommen hat im Prinzip. So.
Was strange ist, ja, weil Cupra war ja eigentlich mal, waren ja die Sportversionen von Seats, ne? Also
genau,
es gab einen Seat Ibiza und es gab einen Seat Ibiza Cupra. Der war besonders schnell oder schnittig.
Aber daran merkt ihr, okay, diese Marke hat jetzt gerade die bessere Stimmung oder das verbinden die Leute mehr und deswegen wird das jetzt darunter irgendwie zusammengepackt. So. Mhm. Das war aber immer noch derselbe Mutterkonzern. Und zu diesem Zeitpunkt war das schon Viacom, der Mutterkonzern. So. Separate Einheiten in einem dem gleichen Mutterkonzern.
Mhm.
Das war also eine Zeit, in der das Franchise zwar unter einem Dach war, aber die Abteilungen wie quasi verschiedene Raumschiffe im selben Sektor agierten.
Oh, schön. Hm? Ja.
Also koordiniert, aber manchmal auch mit eigenen Prioritäten.
Mhm.
Das änderte sich aber direkt nach Enterprise, nämlich 2006. Das hatte jetzt nichts damit zu tun, aber da gab es die Aufspaltung in CBS Corporation und Viacom. Das heißt, Viacom lief als Mutterkonzern weiter, aber CBS Corporation war ab diesem Moment ein eigener Konzern. So.
Mhm.
Und dementsprechend haben wir quasi CBS Corporation, die die Fernsehrechte an Star Trek hält, über CBS Television Studios. So. Und das neue Viacom hält Paramount Pictures, dementsprechend die Filmrechte. Das heißt, wir haben ab 2006 die erste Situation, dass die Fernsehrechte bei einem anderen Unternehmen liegen als die Filmrechte.
Und das ist natürlich ein Problem, weil bisher ging das ja einigermaßen Hand in Hand, was wir in Serien und im Kino gesehen haben, weil Serien haben sich irgendwann ins Kino entwickelt und wurden dann da weitererzählt und das war nie unabhängig voneinander.
Sowas ist natürlich vor allen Dingen eine große Gefahr für den Kanon, weil im Endeffekt, wenn die Filmrechte und die Serienrechte bei zwei völlig unterschiedlichen Unternehmen sind, können die natürlich eigentlich damit machen, was sie wollen.
Ja, und haben das vielleicht heißt, auch einfach unterschiedliche Visionen von dem, was da passieren könnte oder sollte.
Genau, das heißt, Paramount Pictures hätte sich jetzt überlegen können, okay, wir machen jetzt einfach neue Filme und schreiben, überschreiben den Kanon.
Ja.
Und es ist mir doch völlig egal, ob CBS Television Studios da was anderes mitmachen möchte. So.
Ja.
So. Und es passiert dann auch, ne? Paramount Pictures entwickelt Filme, eigene Filme.
Mhm.
So. Und zwar völlig nicht in Absprache mit den Serienkanon-Inhabern beziehungsweise Serienrechte-Inhabern. Ne? So. Und das machen sie 2009, aber sie machen es da eigentlich noch relativ nett. Ja. Nett für die Fans. Weil sie sagen, okay, wir machen jetzt hier eine neue Zeitlinie.
Ja,
wir
auf
machen
jeden
diese,
Fall.
Wir machen die JJ-Track-Filme. So. Die Filmrechte, die bei Paramount Pictures liegen, Regie von J.J. Abrams, Paramount Pictures startet die neue Filmreihe, Kelvin-Universum, Star Trek 2009, dann Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond, bis 2016.
So. Genau, was so eine Art Mischung aus Reboot und Neuerzählung war und ja, durchaus auch nicht unerfolgreich, ne?
Überhaupt nicht unerfolgreich, ne? Ganz anderes Star Trek, als wir bisher kannten, ne? Mhm. Sehr, sehr shiny, sehr, ja, sehr, sehr viele Lensflares, ne, und so, aber ja,
vielleicht
sehr Hollywood-esque.
Vom Look and Feel vielleicht schon eine kleine Vorausschau auf das, was dann ab 2017 unter Star Trek zu sehen war, auch wenn das eigentlich nichts miteinander zu tun hatte, aber so der Look ist zumindest in einigen Serien ähnlich zurückgekehrt.
Genau, also es hat eigentlich nichts damit zu tun, genau. Aber es hat natürlich das Serien-Franchise so ein bisschen herausgefordert, weil diese Filme waren wirklich sehr, sehr erfolgreich, unabhängig davon, was man von ihnen hält.
Mhm.
Und dementsprechend hat man gedacht, naja gut, wenn Star Trek lebt, dann können wir im Prinzip als CBS Television Studios auch sagen, naja gut, vielleicht machen wir dann auch mal wieder was Neues.
Die konnten aber nicht, wenn ich das richtig erinnere, jetzt musst du mich verbessern, die konnten aber nicht, weil es einen Rechtsstreit gegeben hat, was die die Rechte angeht und deswegen wurden lange keine Serien gemacht, oder? Oder lag das nur daran, weil weil keine Kohle da war oder keine Motivation da war nach Enterprise, was ja ein Stück weit gefloppt ist?
Es mag zwischendurch auch einen Rechtsstreit gegeben haben, aber im Endeffekt kann dieser Rechtsstreit zum Beispiel beinhaltet haben, wo überhaupt die Fernsehrechte liegen. Jetzt in der Nachschau ist aber relativ klar, sie lagen immer bei CBS Television Studios. Und dementsprechend hat CBS Television Studios einen Deal abgeschlossen 2016 und hat gesagt, pass mal auf, wir suchen uns jetzt eine Produktionsfirma, die uns neue Star Trek Serien entwickelt. So. Und diese Produktionsfirma war Secret Hideout. Und der Mann war Alex Kurtzman. Alex Kurtzman war witzigerweise aber jemand, der schon bei Paramount Pictures angestellt war, um die Filme zu machen. Das heißt, der hat natürlich bei den Filmen selber mitgearbeitet, hatte Star Trek-Erfahrung, hat dann gesagt, naja gut, aber ich kann ja auch Serien entwickeln.
Also die JJ-Track-Filme, ne? Also
genau.
Um das noch festzuhalten.
Genau. Wobei Alex Kurtzman eigentlich keiner war, der mit Star Trek viel zu tun hatte. Das waren eher seine Kompagnons an dieser Stelle. Aber Alex Kurtzman ist halt ein guter Produzent. So. Und der hat mit seiner Produktionsfirma dann eben diesen Deal mit CBS Television Studios abgeschlossen. Und dementsprechend gab es dann unter seiner Federführung die Entwicklung neuer Star Trek-Serien. 2016 hat er angefangen und dementsprechend Star Trek Discovery als erste Serie 2017 rausgekommen. Damals auf einem ersten Streaming-Sender sogar. Und dieser Streaming-Sender hieß CBS All Access, weil es eben von CBS war.
Ja.
Den kannte kein Schwein, den gab es auch nicht in Europa, ne?
Ja.
Aber in den USA. Und da ist es dann gelauncht. So. CBS All Access hatte nie einen großen Durchbruch, auch in den USA nicht, und ist dementsprechend ja, ist irgendwann umbenannt worden. Aber dazu brauchten wir natürlich erstmal wieder andere Marken. So, weil CBS hat es nicht alleine geschafft, eben seine Sparte aufrechtzuerhalten, und dann gab es wiederum eine Wiedervereinigung 2019.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du eben angeführt hast, ne? Je nachdem, welche Marke gerade zieht, kann man sich dann wieder auf eine andere Marke konzentrieren, oder macht es vielleicht wieder Sinn, dass man wieder zu alten Marken zurückkehrt oder wieder irgendwas zusammenzieht, was man vorher irgendwie auseinanderdividiert hat.
Ja.
Und CBS war ja aus der Fernsehzeit, ne? Und die Fernsehzeit war zu der Zeit eigentlich schon relativ over.
Genau, und sie haben es nicht so richtig geschafft, das irgendwie in das Streaming zu übertragen. So. Dementsprechend gab es 2019 eben die Wiedervereinigung von CBS und Viacom zu Viacom CBS.
Mhm.
So. Das kennt heute auch keiner mehr, weil das dann umbenannt worden ist irgendwann in Paramount Global, weil bei Viacom war ja noch die Rechte von Paramount. So. Ja. Beziehungsweise Paramount Studios waren auch noch Teil von Viacom. Und dementsprechend hat man irgendwann gesagt, naja, aber den besten Ruf bei uns hat eigentlich Paramount. So. Dann haben sie das Ganze halt irgendwann umbenannt. So. Also, die CBS Corporation, das neue Viacom, fusionieren zu Viacom CBS, werden dann umbenannt in Paramount Global. Damit sind aber zum ersten Mal wieder die Film- und Fernsehrechte an Star Trek nach langer Trennung wieder unter einem Dach.
Mhm. Was natürlich auch Chancen bietet.
Ja, die Wiedervereinigung des gespaltenen Reiches. So.
Ja, ich höre Fanfaren im Hintergrund, ja.
Was dann natürlich auch die Möglichkeit gibt, an Storylines anzudocken, die eigentlich im Kino erzählt worden sind. Weswegen uns Star Trek Picard relativ viel von den Sachen erzählt, die eigentlich im Kino-Franchise angedeutet werden. Mhm. Nämlich die romulanische Supernova.
Mhm.
Die hatte bis jetzt überhaupt keine Rolle gespielt in den Serien, so, weil sie natürlich auch von einem ganz anderen Rechteinhaber erzählt worden ist. Aber als diese Rechte wieder alle zusammengekommen sind, hat man dann gedacht, naja gut, und jetzt müssen wir den Kanon natürlich miteinander verbinden. Das führte dann dazu, dass Star Trek Picard etwas über die romulanische Supernova erzählt, die eigentlich in Star Trek von 2009 in diesem Film aus dem Kelvin-Universum erzählt wird.
Also dem ersten JJ-Track-Film quasi.
Genau. Natürlich wird sie in der alten Timeline erzählt, aber trotzdem hätte die Serie auch entscheiden können, sie ignorieren sie. Nein, jetzt ist aber alles zusammengeführt worden, das heißt, sie ignorieren sie nicht. Hat dann auch dazu geführt, dass zum Beispiel in Staffel 3 von Discovery am Ende irgendwann mal erzählt wird, übrigens, es gibt eine Kelvin-Timeline.
Ja, genau, richtig, ja.
Das heißt, wir haben dann wieder die Andeutung, okay, das spielt schon alles im selben Universum und wir sind im Endeffekt wieder unter einem Dach, alles zusammen. So.
Was Schönes.
Ja. Und dementsprechend, weil das Ganze auch ganz gut anläuft, wird 2021 dann der Vertrag von Alex Kurtzman mit CBS Studios um weitere fünf Jahre verlängert, bis eben nächstes Jahr, bis 2026.
Ja.
Das heißt, die Produktionen laufen dann tendenziell bis 2027, weil man immer ja davon ausgehen muss, okay, wenn der bis 26 noch arbeitet, dann wird bis 2027 werden seine Sachen noch erscheinen. So.
Und 2026 ist dann genau 20 Jahre nach der ersten Zerschlagung des Konzerns. Das nur so nebenher. Du hast ja eben von 2006 erzählt.
Richtig, genau. Ja.
History repeating? Fragezeichen? Ich höre dir zu, sorry. Ja.
Nee, aber ich habe dir nicht zugehört, weil du warst kurz weg und deswegen habe ich habe mir kurz erschlossen, was du gesagt hast. Also zwischen 2006 und 2026 liegen 20 Jahre und richtig, 2006 hat sich das Ganze getrennt und 2026 ist jetzt wieder ein weiterer Meilenstein, nämlich der Vertrag von Alex Kurtzman läuft aus. So.
Das hast du sehr gut erschlossen.
So, hervorragend. Aber jetzt kommt ja dieser Skydance-Deal. Und davon haben wir in der letzten Folge den haben wir so angeteasert und haben so gesagt, naja, das wisst ihr ja alles.
Naja, genau. Es ist immer ein bisschen komplexer. Und
ich glaube, das war falsch.
Ja, genau. Mal abgesehen davon, ne, es ist wirklich eine etwas never-ending Story. Wir haben da schon mal irgendwann vor einiger Zeit in einer News-Folge drüber gesprochen. Aber das ist halt erstens schon eine ganze Weile her und zweitens hat sich das jetzt 37 Mal überholt.
Ja. Also, wir haben Paramount Global, das, was dann irgendwann Viacom CBS war, das, was aus diesem Zusammenschluss von CBS und Viacom so entstanden ist, Paramount Global. Das sind quasi zurzeit die Herrscher des Star Trek-Universums, könnten wir sagen.
Ja.
Und die wollen jetzt einen Deal machen, weil eigentlich geht's Paramount Global offensichtlich nicht so super. Und zwar wollen die sich mit Skydance Media zusammentun. Zusammentun ist aber ein interessantes Wort, aber allgemein ist das ein sehr, sehr interessanter Deal. So. Das soll nämlich ein 8 Milliarden Dollar Deal sein und der zieht sich jetzt schon seit gefühlt einer Sternzeit hin. Also das ist unfassbar lang.
Ich glaube, es ist jetzt so ein Jahr so ziemlich genau, ne?
Ja, also genau, im Jahr 2024 hat man eigentlich schon gedacht, dass das Ding unterschrieben wird, aber jetzt ist es ein Jahr später und das Ding ist immer noch nicht unterschrieben.
Ja.
Und ich will mal auch klar machen, warum das so ist. Das ist nämlich alles Politik. So. Die haben zuerst mal diesen Deal angekündigt. Dann lief auch alles glatt. Die EU hat ihr Recht, hat ihr okay gegeben, weil die erscheinen natürlich auf dem europäischen Markt mit Paramount Plus und sowas. Ne? Das heißt, die EU muss da eine Stimme zusagen und sagen, ja, es ist okay, das könnt ihr machen.
Mhm.
Dann hat die SEC hat ihr okay gegeben. Das ist sowas wie das ist die oberste Finanzaufsicht der USA quasi.
Mhm. Ne?
Die haben auch gesagt, ja, können wir machen. So. Die SEC hört man gerade immer mal wieder, wenn es irgendwie um Kryptowährungen oder sowas geht oder um ETFs, die aus Kryptowährungen entstehen sollen, dann hat die SEC mal wieder irgendwas zu melden an dieser Stelle. Ne? So. Dann kam aber noch eine Organisation ins Spiel, nämlich die FCC. Das ist die Federal Communications Commission. Mhm. Und das ist was ganz Spannendes. Das ist sowas wie ein Kartellamt für Medien in den USA.
Mhm.
Also die gucken sich an, welche Medien haben denn welchen Einfluss. Und wenn es dann so Deals mit Zusammenschlüssen gibt, dann muss die FCC bewerten, ob so ein Deal im öffentlichen Interesse ist. Wenn er nämlich nicht im öffentlichen Interesse ist, dürfen die das nicht tun.
Mhm. Das würde wahrscheinlich hierzulande in den Aufgabenbereich der Landesanstalten für Medien fallen.
Das kann möglich. Genau,
die privaten Medien quasi managen, könnte auch sagen überwachen, aber das ist so ein böses Wort. Aber genau, die kümmern sich um die privaten Medien.
Man muss dazu aber sagen, die FCC ist traditionell unter Republikanern wie Donald Trump, also weil die sind dem Präsidenten unterstellt, sind die eher medienfreundlich. So. Und dementsprechend geht man eher davon aus, dass so ein Deal dann glatt geht. So.
Das ist ja erstmal irritiert.
Also,
Donald Trump und medienfreundlich, aber ja. Aber Deals, er ist dealfreundlich auf jeden Fall.
Genau, ja. Man sollte meinen, das wäre ein Kinderspiel, weil Skydance ist auch winzig im Vergleich zu Paramount.
Mhm.
Warum kann aber denn jetzt Skydance eigentlich Paramount übernehmen, wenn Skydance total winzig ist?
Für 8 Milliarden US-Dollar. 8 Milliarden.
Ja, es ist eigentlich auch gar nicht so viel, aber es liegt halt vor allen Dingen auch daran, dass Paramount eigentlich gar nicht so gut geht. So. Aber trotzdem, Skydance ist eigentlich keine Firma, die irgendwie 8 Milliarden mal eben auf der hohen Kante hat.
Mhm.
So. Die haben das Geld aber, weil die haben einen Chef. Und der Chef von Skydance ist David Allison. So. David Allison selber hat jetzt auch eigentlich nicht so viel Kohle. So. Aber David Allison hat einen reichen Papa. Nämlich Larry Allison.
Mhm.
Und Larry Ellison wiederum, der ist Milliardär. Derzeit wohl auf Platz 4 der reichsten Menschen der Welt.
Mhm.
Mit 192 Milliarden Dollar Vermögen.
Was sind da schon 8?
Mhm. So. Also das ist einer dieser Tech-Milliardäre, der hat nämlich Oracle gegründet. Also Oracle ist eine Softwarefirma und ist damit zu einem der reichsten Menschen der Welt eben aufgestiegen.
Ja, war mal sehr wichtig.
Einer
ist, glaube ich, immer noch, hat eine gewisse Bedeutung, aber ist, glaube ich, vor allen Dingen so in den 2000er Jahren ein großes Ding gewesen. Ne?
Ja, genau, aber der gilt halt so, der ist unter diesen Tech-Oligarchen, die sich tatsächlich gerade um die amerikanische Regierung oder ich würde vielleicht sagen um das amerikanische Regime herumscharen. So. Ja.
Mhm.
Larry Ellison, 80 Jahre alt, ne? Und sein Sohn wäre gerne Chef von einer Produktionsfirma.
Ja, dann kaufst dir halt. Mein Gott, dann kaufst dir, ja.
So, die ganze Sache wird aber jetzt politisch. So. Und zwar wegen unseres Lieblingspräsidenten Donald Trump. So. Der hat nämlich Paramount Global verklagt. Und zwar auf 20 Milliarden Dollar. Warum? Weil er sich von einem CBS-Interview, und CBS gehört immer noch zu Paramount,
mhm.
ne, so, ein CBS-Interview mit Kamala Harris hat er sich ungerecht behandelt gefühlt im Wahlkampf. Und er sagt, okay, diese ungerechte Behandlung, dafür muss ich jetzt Paramount Global verklagen.
Natürlich.
Auf 20 Milliarden Dollar Schadensersatz.
Mhm.
So, selbst der eher republikanisch freundliche FCC-Vorsitzende Brandon Carr meinte öffentlich, dass diese Klage überhaupt nichts mit der Genehmigung von irgendwas zu tun hat, ne? Weil die FCC handelt ja nicht auf Basis von Launen von Donald Trump, sagt Brandon Carr. So. Auf der anderen Seite zieht sich dieser Deal gerade wie Kaugummi und die FCC gibt irgendwie nicht Go. So. Und Medienanalysten sagen schon, dass dieser Deal wahrscheinlich nicht durchgeht, solange Trumps Klage nicht geklärt ist. So.
Das ist echt bemerkenswert, ja.
Ja, weil, also wenn diese Klage in irgendeiner Weise eine Chance hat, dann reden wir nicht mehr von 8 Milliarden, die Paramount hier wert Na. Ist. Dann muss nämlich diese Schulden mitgetragen werden und dann ist Paramount im Endeffekt am Ende. Weil wenn also 20 Milliarden wird es jetzt nicht sein, ne? Aber wenn jetzt irgendwie das ein hoher Milliardenbetrag ist, den plötzlich Paramount Trump zahlen muss,
ja, dann war's
oder das wieder einfach erpresst wird, weil die FCC einfach das Go nicht gibt, solange dieser Rechtsstreit überhaupt noch läuft, dann ist das alles ganz, ganz schlecht für Paramount. So. Deswegen hat Paramount auch alles versucht, um Trump zu besänftigen. So.
Und das hat dann dazu geführt. Unfassbare Geschichte, ja.
Ja, das ist alles Politik und wir wissen, wie amerikanische Politik gerade läuft. Trump ist ein kleines Kind und man muss ihn besänftigen. So.
Mhm.
Dann ist der Executive Producer von 60 Minutes, das ist die Sendung bei CBS, die Kamala Harris interviewt hat und die Trump deswegen verklagt. Der Executive Producer hat gekündigt, weil er gedacht hat, seine Sendung wird jetzt zensiert. So.
Ne? Ja.
Dann ist der Chef von CBS News zurückgetreten. So. Mhm. Und Paramount hat dann noch versucht, Trump einen zweistelligen Millionenbetrag anzubieten, um die Klage beizulegen. Paramount befindet sich mit der Trump-Seite in fortgesetzter Mediation, wie das geschrieben wird auf Trackmovie von Anthony Pascal.
Das ist schon krass. Dass, mir war das gar nicht so bewusst, dass das solche Vernetzungen, Verflechtungen hat und dass Donald Trump da quasi mit einer Klage hintersteckt. Und mich erinnert das total an den Podcast, den ich gerade höre. Wir haben es eben gerade kurz offline schon mal thematisiert. Die nicht offensichtlich nicht ganz umstrittene, nicht ganz unumstrittene Peter Thiel Story von Deutschlandradio Kultur, Deutschlandfunk Kultur, das ist übrigens auch so ein Politikum, das Deutschlandfunk heißt, Deutschlandfunk Kultur, aber es ist eine andere Geschichte. Genau, ja, so von, ja, von wegen Marken und zusammenführen und bla, ja. So, ne, also es ist überall die gleichen Geschichten. Und da geht es unter anderem darum, dass Peter Thiel irgendwann in einem Interview von Gawker.com, was mal so ein, ja, es war mal ein großes Blog mit vielen verschiedenen Unterseiten und eine der Unterseiten hat sich mit Klatsch und Tratsch aus dem Silicon Valley beschäftigt. Und unter anderem gab es da halt eine Story, die Peter Thiel als schwul geoutet hat, wobei er eigentlich, so sagt der Autor zumindest, schon auch mehr oder weniger als halboffen schwul gelebt hat und das auf Social Media Profilen oder Vorläufern
von Social Media. Selbst geoutet. Also, ja. Okay. Ja.
Genau, und irgendwie, ne, der Autor des Artikels sagt auch, irgendwie wusste es jeder, aber offensichtlich hat ihn dieser Artikel verletzt oder wie auch immer. Also, ne, er fand es auf jeden Fall doof, dass dieser Artikel existiert. Und er hat damals dann nichts dagegen gemacht, sondern 10 Jahre später ein Verfahren unterstützt, das Hulk Hogan, also der Wrestler Hulk Hogan, wir erinnern uns möglicherweise, wenn wir früh genug geboren sind, gegen Gawker.com.
Thunder in Paradise. Entschuldigung.
Den Hulk Hogan gegen Gawker.com geführt hat, von dem Gawker aber gedacht hat, es geht überhaupt keine Gefahr von aus, weil Hulk Hogan zu der Zeit finanziell jetzt nicht so bärenstark war, dass er irgendwie eine Schnitte gehabt hätte. Und es ging um ein Video, was Gawker veröffentlicht hat, was ihn beim Sex mit der Frau seines besten Freundes zeigt. Die Geschichte ist auch egal, es ist ein bisschen komplexer. Und letztendlich geht es aber darum, dass sich erstens während des Verfahrens der Verfahrensgegenstand geändert hat. Es ging dann um die Verletzung der Privatsphäre, die Gawker.com vorgeworfen worden ist. Und genau dagegen waren die nicht versichert, aber gegen andere Dinge schon, also Urheberrechtsverletzungen und so ein Krams. Aber dagegen waren sie nicht versichert. Und plötzlich saß Hulk Hogan da irgendwie mit 37 Top-Anwälten. Und das lag daran, dass er von Peter Thiel finanziert worden ist. Und Peter Thiel hat mit dem Verfahren von Hulk Hogan gegen Gawker.com platt gemacht. Die haben das Verfahren gewonnen, Schadenersatzzahlung an Hulk Hogan und das Ding war zu. Wurde dann, die Reste wurden verkauft, zack, zack, fertig, aus. Und dann siehst du halt, wie viel Macht am Ende Geld hat und das erinnert mich dann gerade an diese Donald Trump Nummer, wenn du sagst irgendwie, ja, ich verklage euch jetzt, ich will 20 Milliarden Euro haben, 20 Milliarden US-Dollar haben, so edgy badge. In den USA sind solche Sachen ja, solche Forderungen ja auch möglich und dann kannst du halt sagen, okay, wenn ich irgendwie eine Schnitte habe, mit dieser Klage durchzukommen, dann ist Paramount halt platt. Die haben mich genervt,
ja.
Ich mache euch platt. Tschüss.
Ja.
Und das finde ich krass. Und
wenn du genug politischen Einfluss hast und die genug Leute an deiner Seite sind.
Und Kohle.
Und vielleicht die vielleicht auch die FCC sagt, na, besser entscheiden wir jetzt mal nichts, was irgendwie zu einem Merge von Paramount und Skydance führt, weil im Endeffekt kann ja noch diese Klage durchgehen und vielleicht gefällt Trump das auch nicht, wenn wir das jetzt so entscheiden. Das ist halt alles sehr, sehr problematisch.
Das ist absolut problematisch. Das ist crazy, ja. Okay, aber da sind wir jetzt gerade. Es gibt diese Klage und es gibt nach wie vor den Plan, dass Skydance sich mit Paramount verbrüdert, Klammer auf, Paramount übernimmt,
beziehungsweise
Klammer zu.
Die kauft, genau. Ja. Der dickste Hinweis, dass dieser Deal bald durch sein könnte, kam aber direkt von Trump jetzt selbst. Der wurde nämlich von Reportern gefragt, ob seine Klage den Deal aufhält. Und Trump antwortet ja immer so erratisch, also der antwortet überhaupt nicht auf Fragen, sondern erzählt dann einfach irgendwas anderes.
Ja.
In diesem Moment hat er dann gesagt, ah, David Ellison, ganz, ganz toller Typ, der ist großartig, ne, leistet großartige Arbeit. Ne? Wir erinnern uns, David Ellison, das ist der Sohn von Larry Ellison und das ist der Chef von Skydance.
Ja.
Und damit haben wir quasi so einen Neustart für den Deal, weil und wir sehen dann jetzt gerade auch, dass viele Topmanager bei Paramount ihre Posten gerade kündigen. So. Was auch so ein bisschen ein Zeichen dafür ist, dass offensichtlich da bald ein neues Führungsteam an Bord ist. So.
Mhm.
Warum habe ich eben die ganze Zeit vom 7. Juli gesprochen? So.
Ja, ich erinnere mich.
Paramount will den Deal unbedingt bis zum 7. Juli durchhaben. Weil es wegen unterschiedlichen vertraglichen Dingern, die die schon unterschrieben haben, so ist, dass wenn die nicht bis zum 7. Juli diesen Deal durchhaben, dass sie eine Gebühr von 400 Millionen Dollar zahlen müssen.
Okay.
Zusätzlich hat die Chefin von Paramount Schilddrüsenkrebs und hat keinen Plan B. Also Sherry Redstone heißt die. Es ist gerade wirklich, die sind auf Messerschneide. Und krass. Wenn dieser Deal platzt, so, dann könnte Paramount zerlegt werden wie ein Warp, keinem roten Alarm. So. Dann wäre Star Trek irgendeine Marke in den Händen irgendeines Konzerns. Das wissen wir dann nicht.
Mhm. So.
Das heißt, im Endeffekt ist die Skydance-Übernahme fast noch das Positivste, weil wir dann wissen, wer den gesamten Konzern übernimmt und weil dann eben alles ja noch weiterhin in einer Hand ist, wobei wir wissen halt auch in welcher Hand, nämlich von Larry Ellison. So, also eigentlich von David Ellison, aber sind wir ehrlich.
Ja.
David Ellison ist der Sohn von Larry Ellison und das zeichnet ihn vor allen Dingen aus. So.
Das ist natürlich, genau, das ist natürlich irgendwie eine spannende Frage, was das am Ende politisch bedeutet oder wenn es dann überhaupt irgendwas bedeutet. Ne? Also ob das dann quasi auch. Also jetzt für diese ganzen News-Geschichten und den die Fernsehsparte wird das bestimmt irgendeine Art von Bedeutung haben. Ne? Wenn ich dann auch an journalistische Inhalte denke, dann würde ich wahrscheinlich auch gucken, dass ich irgendwie meinen Job wechsle. Aber es ist halt die Frage, wenn da irgendwie geschlossen irgendeine Entertainment-Sektion, die Star Trek produziert, ist halt die Frage, ob das irgendwie ein Kratz oder ob das dann halt einfach so weitergehen kann. Ja, wobei.
Ja, du hast ja das beste Beispiel gesagt. Ne? Ja. Du hast gerade von Andor eben gesprochen, ne? Neue Star Wars Serie. Und Andor ist nun wirklich eine Serie, die jetzt gar nicht groß in die Bredouille oder groß in den Verruf kommt, irgendwie eine sehr, sehr konservative Serie zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Und sie laufen unter Disney. Ne? Das heißt, offensichtlich kann man unter Disney relativ progressive Serien machen.
Ja.
Ne?
Relativ.
Warum sollte man bei David Ellison dann keine progressiven Star Trek Serien machen können?
Auf der anderen Seite, wenn das natürlich jetzt irgendwie einer von diesen Magerhongs ist, ne, die zum Beispiel ein Problem mit Wokeness haben, so-called,
ja,
dann ist sowas wie Discovery natürlich auf der anderen Seite schwer vorstellbar, ne?
Wir werden sehen. Was wissen wir jetzt? Wir müssen natürlich auf alle großen Entscheidungen dieses Geschäftsgedöns hier warten, die wir jetzt gerade aufgeführt haben. Wir wissen, Discovery ist am Ende. Strange New Worlds wird 2027 mit der verkürzten 5. Staffel enden. Starfleet Academy geht zwar in die 2. Staffel, bevor die erste überhaupt ausgestrahlt wird, aber ansonsten gibt es keine neuen Star Trek Serien am Horizont. So, außer Star Trek Scouts, aber da, Starfleet Scouts, aber das ist irgendwie YouTube. Ja. Zeugs, genau. Müssen wir mal gucken.
Ja, und wie gesagt, auch Nickelodeon, also da steckt ja auch noch irgendwie eine andere. Andere Fernsehsender, andere Rechte, bla, so.
So. Paramount Plus soll zwar dieses Jahr profitabel werden, ne?
Ja.
Das ist die Ankündigung. Und die Frage ist, ob Taylor Sheridan das schafft, ganz allein. Ne?
Guckt alle Yellowstone.
Guckt alle, einfach alle Taylor Sheridan-Serien. Ja. Aber es ist unklar, ob Paramount Plus ohne große Partnerschaften gegen Giganten wie Netflix und Disney Plus bestehen kann. Ne? So.
Ja, es ist ja eh gerade die große Frage, wie sich dieser Markt konsolidiert, wie man so schön sagt. Ne? Also das ist eh die Frage, wer am Ende übrig bleibt und wirklich Geld verdienen kann. Also selbst Netflix ist ja nach wie vor, also tut sich da ja durchaus schwer mit, wobei die Werbenummer ja offensichtlich ein ganz guter Weg zu sein scheint.
Paramount hat es jetzt, Netflix hat es geschafft. Sie schreiben mittlerweile deutlich schwarze Zahlen, kann man sagen.
Das tun sie, aber es ist halt so die Frage, wie lange sie das tun, ne? Weil die haben ja auch reduziert, ne? Also sie haben ja so ein bisschen ihren Aufwand reduziert und sie, ja, es ist, also, was ich so gehört habe, ist halt so die Frage, was die großen Serien sein werden in Zukunft, die Netflix noch nach vorne ziehen, so, ne? Also auf Dauer auch, aber ja, das werden sie schon irgendwie hinkriegen.
Man kann aber sagen, unabhängig von diesem Deal, der da jetzt am Horizont ist oder nicht, steht Paramount Plus am sogenannten Scheideweg. So. Und es könnte natürlich auch sein, dass Paramount Plus nächstes Jahr zu Ende abgewickelt wird. So, und dann ist die Frage, was passiert? Dann könnte Star Trek natürlich auf mehreren Streaming-Diensten landen. Dann läuft Alex Kurtzmans Vertrag aus 2026. Die Zukunft des Franchise steht sowieso auf dem Prüfstand, egal welcher Deal da in irgendeiner Weise kommt. Was die Filme angeht, dümpelt das sowieso vor sich hin irgendwie. Wir haben Tarantinos Eskapaden zwischendurch gehabt. So. Die haben alle versucht, einen neuen Film aufzustellen. Es soll einen Franchise-Ursprungsfilm mit neuer Besetzung geben. Es soll einen vierten Calvin-Universums-Film mit Chris Pine geben. Nichts davon ist irgendwie offiziell bestellt oder sowas.
Ja.
Auch das hängt, glaube ich, an der Zukunft von Paramount Pictures an dieser Stelle. So. Was natürlich sein kann, ist, Skydance hat schon die letzten beiden Star Trek-Filme mitproduziert, deswegen sagen diese YouTube-Typen, die immer so tun, als hätten sie irgendwelche Insider-Infos, die sagen einfach, na ja, wenn David Ellison das jetzt übernimmt und der steht als Executive Producer ja schon bei den ersten Star Trek-Filmen drin, naja, dann wird das schon das Film-Franchise sein, was da weitergeführt wird. Ne? Und die sagen dann, ja, es ist klar, das Serien-Franchise wird es nicht mehr geben und sie werden jetzt nur noch Filme machen. So. Ihr müsst einfach nur verstehen, so funktionieren diese YouTube-Kanäle. So, die zählen A und B zusammen und sagen dann, ja, und C ist völlig klar. So.
Ja.
Und das ist halt einfach Quatsch. So. Was wir wissen ist, dass David Ellison davon träumt, ein großes Hollywood-Studio zu leiten. Das hat er mehrfach gesagt, ne? Und der hat dem Vorstand auch versprochen, die Franchises in Film, Fernsehen, interaktiven Medien zu vereinen. So. Das wiederum ist natürlich eine schöne Nachricht für Star Trek, weil das ist das größte Franchise, was dieser Konzern hat.
Ja.
So. Und wenn die, und das ist ein Franchise, was es auch in interaktiven Medien gibt. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Franchise, das komplett vereint werden könnte. So. Das könnte auch sein, dass das neue Management dieses Franchise ganz neu aufrollt, so wie Disney Marvel neu aufgerollt hat und Warner Brothers Discovery DC behandelt. So. Ne?
Absolut.
Also, dass wir wirklich hier einen ganzen Neustart dieses Franchise haben, das heißt nicht, dass wir diese Kanonverletzung haben, sondern dass einfach nochmal komplette kreative Neuausrichtung erfolgt. Möglich. So, kann alles passieren. Ich fände es ja auch ganz schön, wenn wir zum Beispiel mal ein Spiel hätten, ein Star Trek-Spiel, das Kanon ist. So.
Mhm.
Und dann irgendwie, keine Ahnung, mit einer Serie interagiert oder mit Filmen interagiert oder sowas. Das kann ich mir alles bei Star Trek gut vorstellen. So.
Ja, absolut, klar.
Das heißt, wir werden meiner Meinung nach ab 2026 sehr, sehr viele Meldungen haben, die wir auch jetzt teilweise schon haben. Wir werden nämlich Angebote sehen von kreativen Leuten, die sagen, hey, wir haben ein Angebot, wie es mit Star Trek weitergehen könnte.
Mhm.
So. Also, Henry Alonso Meyer, der Showrunner von Strange New Worlds.
Ja.
Der pitcht natürlich einen TOS-Reboot. Das macht er jetzt schon.
Ja.
Der läuft die ganze Zeit durch die Medien und sagt, naja, so ein TOS-Reboot, wir haben ja die Leute schon fertig, ne? Also das können wir eigentlich
Enterprise,
schon bald machen.
Das Set steht schon, also, ja, was, können loslegen, genau.
Und Henry Alonso Meyer ist Star Trek-Fan durch und durch, und das ist ein guter, so. Der wird versuchen, seinen TOS-Reboot irgendwie an den Mann zu bringen. Nummer eins.
Ne? Ja.
Dann haben wir Terry Metalis. Der ist jetzt zwar gerade bei Marvel und entwickelt da eine Serie, so, aber die wird nicht erfolgreich sein, weil Marvel-Serien sind gerade nicht erfolgreich. Und dann wird er danach zu den neuen Leuten gehen, die das Franchise gerade verwalten und sagen, übrigens, ich habe hier eine Serie, die Star Trek Legacy, könnte ich sofort machen. Habe auch einige Darsteller, die würden da sofort mitmachen.
Absolut. Ne? Und die Fans sind auf seiner Seite.
Ja, absolut, genau. Dann kommt Tony Newsom. Tony Newsom, die sagt, pass mal auf, ich war hier Star einer Serie, die ist unter Fans, war die sehr, sehr gut. Dann habe ich im Starfleet Academy im Writers Room gesessen. Ich habe hier so einen Pitch für so eine Workplace-Comedy.
Eigentlich schon
können
fertig.
Natürlich anbieten.
Wir können fertig anbieten.
Kann ich schreiben.
Ja.
Ne? Hier zusammen mit meinem Kollegen hier. Wir haben zusammen auch schon Impro-Comedy gemacht. Wir haben da sehr, sehr viel Erfahrung. Und ich könnte euch das vorschlagen. Wir können hier so eine Workplace-Comedy entwickeln im Star Trek-Universum. Dann kommt Noga Landau. Die sagt, hey, pass mal auf. Aber ich habe Starfleet Academy entwickelt und Staffel 1 und 2 laufen mega gut. Ne? Weil super viele Stars und sowas. Und im Endeffekt haben wir so Verträge geschlossen, die uns ermöglichen, dass wir bis zu 5 Staffeln machen. Also wie wär's denn mit Staffel 3, Freunde? Habt ihr Bock? So. Mhm. Ne? Weil der Cast ist zusammen. Das Team ist zusammen. Wir können das einfach weitermachen. Ne?
Mhm.
Und vielleicht sitzt irgendwo im Schrank auch noch Mike McMahon und sagt, pass mal auf, ich hab Starbase 80. Ich habe eigentlich am Ende von Lower Decks habe ich schon eine Serie gepitcht. Die könnte ich jetzt weitermachen, gar kein Problem. Starbase 80 läuft. Ne? So. Das heißt, eigentlich ist jetzt gerade, also ist natürlich eine spannende Phase für Star Trek, das hundertprozentig. Aber ich glaube, es ist eine spannende Phase für Star Trek, weil es so in vielfältig weitergehen kann.
Mhm.
So. Weil so viele unterschiedliche Leute da sind, die Vorschläge machen können.
Und du glaubst auch, dass die...
Da haben wir noch über den Filmbereich überhaupt noch nicht gesprochen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn dann möglicherweise dann wieder Leute am Start sind, die auch Bock haben auf Filme, wobei Filme ja vielleicht gerade auch gar nicht das erfolgsversprechendste Konzept gerade sind. Aber du hast also Hoffnung, dass selbst wenn das dann so Leute übernehmen, die möglicherweise andere Ansichten haben, dass das weltoffene Star Trek weitergehen könnte, auch in einer ähnlichen Form, wie wir es heute erleben.
Naja, also man muss ja sehen, dass so Leute wie, Larry Ellison war immer schon Republikaner.
Ja.
So, ne? Aber Larry Ellison war jetzt auch kein MAGA-Typ, glaube ich.
Ja.
Ne? Also da müsste man vielleicht auch nochmal näher bei Larry Ellison reingehen, so, aber ich meine, dass der am Anfang sogar irgendwie Trump-kritisch gewesen ist.
Mhm.
Bin ich aber unsicher. Der war auf jeden Fall auch mal...
Ja, gut, da gibt's ja einige, die auch zwischenzeitlich gedreht sind. Entschuldigung, ja?
Genau. Der war bei Bill Gates und Warren Buffett dabei, als die hier The Giving Pledge gemacht haben und gesagt haben, hey, 95% unseres Vermögens spenden wir für wohltätige Zwecke.
Mhm.
Da hat der sich auch angeschlossen. Ne?
Okay. Mhm.
Das ist natürlich alles irgendwo, also diese Philanthropie, die hat in den USA einen anderen Stellenwert und das heißt auch nicht, dass du total progressiv bist oder sowas und Larry Ellison steht da Benjamin Netanyahu nah und sowas.
Ja,
ne? Also
ja.
das ist alles gerade sehr, sehr unschön, so die Verstrickungen, die Larry Ellison so hat. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass Larry Ellison der Super-Mager-Typ ist. Im Endeffekt sind diese Tech-Bros ja alle nicht Super-Mager-Typen. Die sind alle irgendwie Opportunisten, die sagen, hey, wir wollen möglichst viel Kohle verdienen. Und wie machen wir das, indem wir Trump in den Hintern kriechen? So.
Ja, teils. Also es gibt da schon noch Leute, die Bestrebungen haben, die Welt zu verändern. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und es kommt ja noch hinzu, es geht jetzt um einen
Peter
Typen.
Thiel, aber das ist was anderes.
Ja, auch Elon Musk kann man da irgendwie schon, also der hat natürlich auch Bock, dass weiterhin seine
Ach, Elon Musk ist ein Opportunist und ein Idiot. Und
er ist vor allen Dingen, glaube ich, ein Idiot, aber er ist ein schlauer Idiot. Aber er hat schon Visionen, also ne, so diese Vision, dass wir irgendwie dass Amerika wieder dahin kommen soll, wo sie in den 60er, 70er Jahren waren, was Standing und Erfolg und Konzentration auf sich selbst und Raumfahrt angeht und so weiter, nächster Step, Mars, bla bla. Also das kommt ja schon, also der hat da schon irgendwie so Perspektiven. Aber egal. Lassen wir das mal außen vor. Was ich sagen wollte, ist, dass es ja am Ende dann auch nur eine Person ist, die an der Spitze des Konzerns steht. Klar, hat die einen Einfluss, ne? Oder zwei Personen, die dann irgendwie einen Einfluss haben. Aber es kann ja auch bedeuten, dass sie auch Bereiche einfach so weiterlaufen lassen, wie sie gelaufen sind, weil sie gut gelaufen sind, so, ne?
Ja, also ich sehe irgendwie nicht, dass sich, also, das kann natürlich sein, dass der gesamte Kulturbereich wird sich schon irgendwie auch ein Stück weit konservativ wiederfinden nach dieser ganzen Nummer, die hier gerade läuft. Aber keine Ahnung, dieses Ende der Wokeness oder sowas. Also im Endeffekt handeln die alle so, dass sie einen möglichst großen Markt beschreiben wollen. So. Und die Kohle in den USA sitzt immer noch an den Küsten und da sind jetzt auch nicht Leute, die diese ganze Magerscheiße so 100% unterstützen irgendwie. Ja. Also keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal, hey, wir kennen doch jetzt beide so eine Politikexpertin
aus einem anderen Erfolgspodcast, ja.
Genau. Vielleicht sollten wir mal mit ihr drüber sprechen.
Ja, ich finde das eine super Idee, wirklich. Ja,
bei zwei.
Ne? Ja, so. Absolut.
Weil das ist jetzt alles auch ein bisschen zu sehr Spekulation an dieser Stelle.
Ja, total. Es wird auch Spekulation bleiben. Und ich meine, da muss man auch nochmal dazu sagen, wir reden jetzt von 2026, 2027, 2028 wird ein neuer US-Präsident gewählt. Der wird nicht Donald Trump heißen, sofern es die Verfassung der Vereinigten Staaten bis dahin noch in dieser Form gibt, wovon ich jetzt mal vorsichtig ausgehe. Ich meine, da kann natürlich alles Mögliche nachkommen, aber vielleicht erleben wir dann ja auch nochmal irgendwie einen Change. Und wer weiß, wo uns das alles hinführt. Also es ist wirklich alles sehr Spekulatius.
Ja, ich möchte übrigens auch mal sagen an dieser Stelle, weil mich das in letzter Zeit sehr, sehr nervt, auch von News-Podcasts und zwar auch wirklich sehr, sehr gut informierten News-Podcasts.
Ja.
Solange die Verfassung der USA noch besteht, wird der nächste Präsident auch nicht Elon Musk heißen. Elon Musk ist in Südafrika geboren, der ist nicht wählbar zum Präsidenten.
Ja.
Mir geht das ein bisschen auf den Keks, dass selbst seriöse Quellen irgendwie sagen, ja, und Elon Musk wird dann irgendwann Präsident. Nee, solange es eine Verfassung in den USA gibt, kann er das gar nicht.
Das ist auch, glaube ich, nicht das Ziel. Ich glaube, das Ziel wäre, Donald Trump Jr. da irgendwie zu platzieren, wenn der so ein bisschen mehr Hirn hätte. Oder halt J.D. Vance, ne, der zum 37. Mal, ne, hier Peter Thiel Podcast, der ja CISO in dieser ganzen Mager-Bewegung ist und der wahrscheinlich noch...
Der wäre auch gern so gern wäre der Tech-Bro.
Ja, ja, ja.
Aber auch darüber, wir müssen da mehr vielleicht mit einer Amerikanistin drüber sprechen. Irgendwie.
Ich glaube auch und es ist echt eine spannende Frage und es ist gerade, glaube ich, auch nochmal so ein spannender Punkt hier gerade, wo Trump die Mager-Leute auch ein Stück weit verschreckt mit seiner Außenpolitik und Einmischung in Kriege und so weiter. Es ist glaube ich, relativ offen, wie dieses Game ausgeht. Die Wirtschaftspolitik läuft jetzt gerade nicht im Interesse von Donald Trump. Er ist der schlecht bewerteste Präsident zurzeit, glaube ich, der Geschichte in den USA. Also, ne, alles ist möglich und wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht.
Nee, exakt. So.
Und das gilt auch für Star Trek, aber hey, wir schauen positiv in die Zukunft und ich glaube...
wir schauen positiv in die Zukunft, absolut.
Ja. Und ich glaube, wir haben euch jetzt auch hier an dieser Stelle genug Material geliefert, damit ihr das auch tun könnt. Also, ne, und nochmal so ein bisschen Background vor allen Dingen, ne? Also das Material hat man euch ja ein Stück weit letzte Woche schon geliefert, auch ein bisschen Background, um diesen ganzen Dealgeschissel nochmal, dieses ganze Dealgeschissel nochmal aufzulösen hier.
Ich fände es auf jeden Fall mal spannend zu hören, was ihr denn so über diesen Podcast denkt, ob euch das gefallen hat, vor allen Dingen aber auch, ob der anschlussfähig war, ob das irgendwie...
weniger nerdig? War das weniger nerdig?
Ja, ich habe irgendwie die Angst, dass wir dann doch immer wieder in so... Also die Frage ist ja nicht, ob es nicht nerdig war. Nerdig ist das alles. Die Frage ist, ob ihr mitgekommen seid, auch wenn ihr bis jetzt irgendwie diese ganze Nummer nicht verfolgt habt. So. Mhm.
Aber ich glaube, da sind wir schon so ein bisschen dank deiner kleinen Busfahrt hier schon ein bisschen anschlussfreundlicher eingestiegen, alles in allem. Aber es ist natürlich auch alles abstraktes politisches Zeug, was da irgendwie zusammenhängt. Ja. Ja. Halt, ja, ne, steht
vielleicht müssen wir auch Blatt, bald nochmal.
Ob euch das interessiert oder nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, was müssen wir bald nochmal?
Wir müssen bald vielleicht auch noch über Serien oder Filme oder so sprechen.
Das machen wir.
Das hat ja auch was Schönes.
Absolut. Das werden wir auch wieder tun. Ich bin mir ganz sicher, das wird passieren, auch in diesem Podcast hier. Und es ist ja auch gar nicht mehr so lang. Dann sprechen wir schon über Strange New Worlds.
Yes.
Zwitschern eigentlich bei dir die Vögel so schön oder sind das bei mir die Vögel?
Nee, die zwitschern bei mir.
Ah, ja.
Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es ist ein schöner Luft draußen mit 17 Grad.
Ja, ich hab das Fenster eben auch aufgemacht, weil es ist auch so ein, bei Mary Poppins ist es der Nordwind, glaube ich, ne?
Chim-Chimini-Chim-Chim-Chim-Chari. Das wäre mein letztes Statement für diesen Podcast.
Also willst du damit sagen, das war's?
Das war's von meiner Seite. Du darfst aber gerne noch deine 5 wichtigsten Takes für diesen heutigen Tag noch loswerden. Ich verabschiede mich schon mal. Macht's gut, Leute. Die letzten Worte gehören dem wunderbaren Sebastian Sonntag. Tschüss.
Hegemony. Hegemony.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.